Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 668. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo und ja, sorry, dass ich nur als Standbild da bin, habe ein paar technische bzw. räumliche Schwierigkeiten und habe es auf die Schnelle leider nicht geschafft, meine Kamera so zu in Betrieb zu nehmen, wie ich das gerne würde. Deswegen müsst ihr mit mir auf der Tonspur und einem hoffentlich wunderschönen Standbild ja vorlieb nehmen, aber es tut hoffentlich den Antworten auf eure Fragen keinen Abbruch.
Der Markus ist clever, der nimmt mir gleich jeglichen Wind aus den Segeln, um irgendwelche dumme Witze über ihn zu machen oder sonst irgendwas. Ja. Trotzdem, ihr wisst, auf YouTube könnt ihr uns auch als Video verfolgen. Da seht ihr, das war jetzt aktuell nur mich und Markus dann eben als die Mona Lisa von Headlock als Standbild. Ist aber auch was Schönes, könnt ihr auch reinschauen. Aber wir versuchen ja auch so viel wie möglich inzwischen an Videocontent einfach zu liefern, weil wir auch gemerkt haben, euch gefällt das. Es gibt sogar Menschen, die gucken sich das dann auf dem großen Wohnzimmerfernseher an und denken dann, wir wären da irgendwie bei Ihnen im Wohnzimmer. Ich finde das wunderbar und da auch YouTube wächst immer noch tatsächlich. Also man merkt, dass da auch so ein bisschen die Klientel sich verändert, dass auch euer Schau- und Hörverhalten sich verändert. Das finde ich ganz spannend. Aber anderes Thema. Fragen-Podcast. Wir hatten den letzten Fragen-Podcast, ich glaube, am 8. Dezember oder sowas. Also es ist schon einige Monate her. Dazwischen war einfach so viel, dass wir keinen Fragen-Podcast unterbekommen haben. Wir haben sehr, sehr viele Fragen, auch aus Backlog natürlich gehabt, auch ein paar aktuelle, die noch reingekommen sind. Wir werden ein paar Fragen zusammenfassen und als kleiner Downer, wir haben heute ein bisschen Zeitlimit. Das heißt also, wir werden so, ich sag mal, 90, 80 Minuten machen, weil bei mir ist der Sohn krank, der Markus muss noch arbeiten, wir haben alle noch ein bisschen Business zu tun, deswegen versuchen wir so viel wie möglich hier wegzuarbeiten, aber vor allem auch werden wir keine Fragen wegwerfen, sondern was dann liegen bleibt, machen wir dann beim nächsten Mal einfach mit. Einige auf dem Discord haben ja schon gesagt, Mensch, vielleicht reicht es auch direkt für zwei Fragen-Podcast, wir gucken mal. Was aktuelles hat uns der Agent Armstrong per Discord gefragt, nämlich als ich im WrestleMania-Podcast darüber gesprochen habe, wie die Reaktion zwischen John Cena gegen einen Cody ausfallen könnten, musste ich sofort an einen Heel-Turn denken, welcher vor allem für Cena unfassbar viel Aufmerksamkeit bringen könnte. Ich halte es vor WrestleMania für unwahrscheinlich, aber im Farewell-Jahr durchaus denkbar, dank The Rock im letzten Jahr, dass wir zum Beispiel auch einen Heel-Cena bekommen. Was denkt ihr darüber? Markus, hier der alte Johnny-Boy auf den letzten Schritten seiner Karriere noch zum Bösewicht?
Also ich meine ja sogar, mich erinnern zu können, dass er in irgendeinem Interview sogar davon gesprochen hat, dass er das explizit nicht machen will und dass die Leute so ein ja ein bisschen auch Best of John Cena bekommen sollen, wo so ein bisschen auch seine ganzen Charakterwandlungen über die Jahre ein bisschen reinspielen. Das kann jetzt natürlich auch ein Ablenkungsmanöver sein, also ich würde es nicht komplett ausschließen. Ich glaube halt, dass man eigentlich eher auf Nummer sicher vielleicht gehen wird, dass auch so, wie er sich jetzt bisher dargestellt hat, glaube ich eher, dass wir hier den Babyface John Cena weiterhin bekommen. Jetzt könnte es natürlich sein, jetzt hat er sozusagen den Rumble ja nicht geschafft. Und jetzt ist er sozusagen die letzte Chance für WrestleMania, wäre hier ja noch die Elimination Chamber. Vielleicht, wenn er da nicht gewinnt, dass er dann so irgendwie der frustrierte, böse John Cena wird, der sich dann sozusagen, auch ein bisschen wie man es beim Rock letztes Jahr gesehen hat, der sich dann durch fiese persönliche Attacken trotzdem irgendwie sein Titelmatch bei WrestleMania erkämpfen muss. Das wäre natürlich eine spannende Storyline, aber wenn du mich heute fragst, würde ich mal behaupten, ich glaube nicht, dass wir diesen Heel John Cena sehen werden.
Glaube ich auch nicht. Ich bin mir auch mit jeder Woche, die WrestleMania näher rückt, immer unsicherer, ob wir überhaupt einen John Cena gegen einen Cody kommen werden. Auch ihr habt da sehr viele Nachrichten auch in Discord geschrieben und auch auf allen anderen Wegen, wie man denn diese ganze Situation auflösen könnte. Da gibt es viele Varianten dabei. Ich glaube nicht, dass wir einen John Cena als Heel sehen. Ich meine, wie lange diskutieren wir schon darüber, dass wir John Cena als Heel sehen könnten? Ewig, solange es John Cena gibt quasi.
Eins muss man schon sagen, also die eine Variante wäre natürlich noch sozusagen, er wird es jetzt nicht, gewinnt dann Money in the Bank und es gibt halt das Titelmatch beim SummerSlam. Und jetzt muss man natürlich denken, die WWE steht ja heute auch doch nochmal ganz anders da, als das jetzt zu den wirklichen Hochzeiten von John Cena, so ich sag mal 2006 bis 2013, 14 vielleicht waren. da war es ja auch immer das Thema, der verkauft so viel Merchandise und setzt so viel um und ist so viel auch mit Make-A-Wish und so weiter als öffentliches Gesicht da, dass das einfach keinen Sinn gemacht hätte, den Heel zu turnen und sozusagen hier den Geldhahn abzudrehen. Mittlerweile ist die WWE natürlich wirtschaftlich so unglaublich erfolgreich, dass der Punkt wahrscheinlich wegfallen würde. Also die könnten das wahrscheinlich verkraften, wenn sie jetzt hier im letzten Jahr oder für ein halbes Jahr oder wie auch immer so ein Heel-Turn vielleicht laufen würde, weniger John Cena-Merch verkaufen würden. Das heißt, der Grund fällt vielleicht weg, aber ja, also persönlich glaube ich es nicht, aber es wäre natürlich spannend zu sehen, wie ein Heel John Cena aussehen könnte im Jahr 2025.
Könntest du dir so einen kurzzeitigen Heel-Run vorstellen? Wir haben das zum Beispiel bei Shawn Michaels gegen Hulk Hogan damals gesehen, wo Shawn Michaels relativ kurzfristig gegen Hogan geturnt ist und dann ungefähr 3 Wochen hier gewesen ist, er dann gesagt hat, nee, ihr hasst ja Hulk Hogan viel mehr als mich, deswegen bin ich wieder der Gute. Sinngemäß, kannst du dir sowas vorstellen, dass man quasi da einfach, John Cena, der kann ja auf der Ferse sich drehen, wie er möchte. Der ist einmal Heel, dann in der nächsten Sekunde ist er wieder Face. Das Publikum wird es ihm doch abnehmen, oder? Wenn er für eine Fehde mal den härteren John Cena raushängen lassen würde.
Ja, ich habe da nur so furchtbare Flashbacks von, wann war es, vor ein paar Jahren hier, Bryan Danielson, Daniel Bryan damals noch als Heel in der Wyatt Family mit Arbeitsoverall für, ich glaube, auch so einen Monat ungefähr. Beziehungsweise wir hatten ja mal so diesen unfreiwilligen Heel John Cena bei Nexus damals noch, wer sich oh Gott, erinnert. Oh Gott, ja. Also ja, ich kann mir das, wir haben das jetzt natürlich auch wieder gesehen in letzter Zeit, zum Beispiel mit Seth Rollins. Also der ist ja teilweise so ein bisschen heelisch, je nachdem mit wem er gerade im Ring steht, also mit CM Punk zuletzt. Könnte natürlich sein, dass das für so eine Match-Serie zum Beispiel mit so jemandem wie Punk, dass man da so ein bisschen den Heel oder zumindest ein bisschen den Graustufen. Also was ich mir schon vorstellen kann, dass wir irgendwann bekommen vielleicht den alten Thugonomics John Cena, der da vielleicht auch ein bisschen Heel-mäßig rappt oder so. Aber ich glaube, das ist halt wie wenn The Rock Gitarre spielt. Also ich glaube, das wird halt dann wieder so unterhaltsam sein, dass ihn die Leute auch nicht ausbuhen.
Ja, oder sie buhen dann, weil es halt eben dazugehört, aber du siehst halt eigentlich, dass sie dabei lachen oder trotzdem ihren Spaß haben. Ich glaube auch, man wird damit spielen, aber erstmal sind wir jetzt auf dieser Jägerschiene, ne? Und kann natürlich auch sein, dass er immer verzweifelter wird und häufiger scheitert und dann auf dem Wege Richtung WrestleMania oder Richtung Jahresende vielleicht dann auch immer dreckiger wird sozusagen, ne, aufgrund der Verzweiflung, die er da eben hat, weil er eben so oft gescheitert ist. Gucken wir mal, also den ganzen großen Heel-Turn sehe ich hier nicht. Man. Da halte ich tatsächlich sowas wie den, wir sprechen alle immer vom Homelander Cody, dass der zumindest noch mehr Grau zeigt in den kommenden Wochen und Monaten, als wir das bis jetzt gesehen haben. Das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich, oder wie siehst du das?
Das kann ich mir vielleicht auch vorstellen. Also ein Cody als Heel wäre natürlich eine gewisse Erfrischung. Vielleicht auch, also sogar falls er den Titel, was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass man hier auch diesen nostalgischen Legend-Status von John Cena nutzt. Entweder, dass er hier, falls er wirklich den Titel verliert an John Cena, und das kann ja vielleicht sogar zum Jahresende sein, vielleicht gewinnt, also vielleicht noch nicht da, vielleicht gewinnt sogar Cena, und es geht dann wirklich hier so ums Jahresende, wo er den Titel dann vielleicht auch wieder abgibt, weil er gesagt hat, er ist nur bis Dezember sozusagen hier. Dass wir da vielleicht dann den bösen Homelander Cody bekommen, der hier ja tief in die schmutzige Trickkiste greifen muss, um sich den Titel zu holen. Also solange hier nicht wieder Jon Stewart auftaucht und John Cena um den letzten Titel, um den Rekord bringt. Ja, blicke ich dem mit Interesse entgegen, sagen wir mal so.
Okay, ich habe noch eine Frage von Olaf B. aus Siegburg, der hat mir einen Brief geschrieben und der fragt nämlich, wir haben jetzt John Cena hier prominent, wir haben aktuell bei New Japan den guten Herrn Goto als neuen Titelträger, wir haben große Stories um den Jeff Jarrett, um den Dustin Rhodes. Ist das Jahr 2025 das Jahr der langsam verblichenen Legenden, Markus?
Ja, vielleicht. Also ich habe auch schon ein bisschen so die Parallele gesehen, wo ich gesagt habe, hier Jeff Jarrett sagt auf AW-Seite, es wird sein letztes Jahr, will nochmal hier irgendwie sich den Titel holen. Ja, Dustin Rhodes hast du angesprochen. Jetzt hier Goto natürlich. Ja, warum nicht? Also ich glaube, man kann es war ja auch immer so die Geschichte, wenn man es zurückerinnert, TNA hatte ja sehr viele, ich sag mal eher so die Altherrenrunde. Und es war vor vielen, vielen Jahren mal kurz im Gespräch, dass Paul Heyman hier vielleicht als für Creative zu TNA wechseln soll. Und da hat er damals noch zu Dixie Carter offenbar gesagt, also von diesen ganzen alten Leuten, die wir haben, du darfst dir einen sozusagen aussuchen, den wir uns behalten. Und das war ja auch schon zu alten ECW-Zeiten, da war das ein Terry Funk. Und so ein, zwei, ich sag mal, alte Legenden, die es nochmal wissen wollen, die kannst du in jeder Promotion gut einsetzen und die kannst du kurzfristig auch on top brauchen. Du musst halt aufpassen, dass du hier nicht irgendwann nur noch die Rentnerburg bist mit lauter, ich sag mal, ja, jetzt bin ich selbst auch schon Anfang in den, geh schon auf die Mitte 40 zu. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht selbst als Altherren zu sehr bezeichne, aber
zu spät.
Wenn du irgendwann mal nur noch die 45 oder 50 plus Generation im Fokus hast, machst du es halt auch nicht richtig. Aber für so Leute wie den Cena, auch einen Goto, weiß nicht, ob es unbedingt ein Jeff Jarrett als World Champion sein müsste, on top für eine gewisse Zeit zumindest. Und vor allem, die müssen halt im Zuge von ihrer Zeit on top irgendwie die Jungen mitnehmen. Das heißt, irgendein Junger muss entweder den Titel abnehmen oder muss irgendwie an ihrer Seite kämpfen oder muss zumindest versuchen, sich den Titel zu holen und muss nachher besser dastehen als vorher. Dann sehe ich das gar nicht so kritisch.
Ich finde es auch gerade in Zeiten, wo es ja nun nicht gerade weltpolitisch so ruhig und entspannt ist, wo es auch in den Ländern selbst vielen Leuten ja auch nicht ganz so gut geht. Ich glaube auch, dass da so eine gehörige Portion Nostalgie ganz gut tut irgendwo. Ne? Egal, ob es ein John Cena ist, ach ja, weißt du noch damals, wie du gerade gesagt hast, 2010 und 2F und sonst irgendwas, ne? Da war die Welt noch einfach und in Ordnung, da waren wir alle noch ein paar Jahre jünger. Da hat man sich vielleicht auch bestimmte Dinge einfach noch nicht so geschert. Aber ich glaube auch, dass ein bisschen Nostalgia im Jahr 2025 nichts Verkehrtes ist. Und wenn das noch storymäßig funktioniert und wenn es noch im Ring funktioniert, dann ist es in Ordnung. Wie du gesagt hast, es darf natürlich jetzt nicht der Schwerpunkt sein. Wir sehen auch gerade bei AEW natürlich schon ein Problem. Ich finde zum Beispiel, dass ein Cope im Main Event inzwischen für mich sich sehr, sehr abgenutzt hat, bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe da inzwischen echt ein Problem mit. Auch wenn der sich noch den Arsch aufreißt und wenn der noch Charisma mitbringt und alles. Aber das finde ich schon echt ein bisschen zu viel gerade.
Ja, also Cope ist natürlich eine andere Geschichte, den werden wir jetzt wohl im März nochmal in einem Titelmatch sehen und ich glaube nicht, dass er ihn gewinnen wird und ich glaube, ich bei Cope warte ich persönlich auf die große Christian-Storyline, wo sie auch wieder mehr Spaß haben können. Und aber das ist für mich so ein Typ, da profitieren ja die Jungen davon. Ich meine, Jungen, das ist jetzt einerseits FTR, die sind auch nicht mehr die Jüngsten. Aber wenn ich da jetzt noch so, also wenn ich sozusagen die Leute in dieser Größenordnung auch irgendwie als Mentoren verwenden kann, dann macht das sicher Sinn.
Schauen wir mal. Der Marc hatte uns per fragen@headlock.de, also unsere E-Mail-Adresse, eine ganze Reihe von Fragen zum ersten Raw geschickt. Wir haben natürlich da auch ein Special zu gemacht. Da sind Teile davon schon beantwortet worden. Ich fasse das mal gerade zusammen, weil auch vom Tangaluga so eine Frage Richtung Raw on Netflix gekommen ist. Also zum einen, Markus, wie beurteilst du die Entwicklung, die Raw bei Netflix gemacht hat, auch was die Einschaltquoten angeht. Und zum anderen hat der Tangaluga gefragt, spürt er schon, dass WWE seit Netflix weltweit noch größer und beliebter wurde, beispielsweise Social Media Views und so weiter und so fort. Also wie siehst du da die Entwicklung von WWE dank Netflix?
Ja, also ich glaube, dass es international sicherlich viel helfen wird. Es ist jetzt nicht, wir haben das ja im Magazin schon mal sehr, sehr ausführlich besprochen auch, das müssen wir jetzt hier an der Stelle nicht noch mehr tun, die ganze Thematik Einschaltquoten und wie die zu interpretiert sind, die Zahlen, die man von Netflix bekommt, die Zahlen, die man früher von Nielsen bekommen haben, wie das alles miteinander im Kontext steht, das ist sehr, 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 sehr schwierig und da ist sehr viel, ich sag mal, ja, auch nicht so seriöse Berichterstattung im Netz unterwegs. Was wir wissen, und das sehen wir ja an den Top-10-Zahlen, also erstens mal die Zahlen gehen wieder ein Stück weit runter vom ursprünglichen Hype. Man wird in den USA, wenn man diese Zahlen in etwa vergleicht, dann hat man sich in den USA zumindest noch nicht gesteigert. Also man ist von den Zuschauerzahlen in etwa auf dem Niveau, wo man vorher beim USA Network war. Allerdings, man hat auf Netflix auf jeden Fall deutlich jüngere Zuschauer. Das heißt für die Zukunft, weil die Jungen sind die gehen auch mal zu einer Live-Show, die kaufen sich Merch, die kaufen sich Videospiele. Also das sind auf jeden Fall die, mit denen du mehr Geld als Fans machen kannst, als wenn dein Publikum halt ja 50 plus ist. Und international, also wir sehen ja lustigerweise in den Ländern, wo es am Top ist, das ist natürlich hier Kanada und Mexiko, neben den USA. Und das sind so ein paar südamerikanische Länder, so Bolivien zum Beispiel ist da regelmäßig on top. In UK ist man natürlich entsprechend auch gut vertreten. Also was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass man gerade in Südamerika mehr Fans generiert, dass das vielleicht ein Markt werden könnte, wo es Sinn machen könnte, dann auch live hinzugehen, vielleicht auch dort Pay-Per-Views und beziehungsweise Side-Fee-Geld einzusammeln. gerade jetzt, dann hat man natürlich mit Stephanie Verkehr ja auch jemanden, der direkt aus dieser Region kommt. Das könnte natürlich ein tolles Gesicht sein. Also in die Richtung sehe ich, dass es Vorteile hat. Es wird sehr spannend sein, wenn der TV-Vertrag mit Indien ausläuft, weil in Indien läuft man ja noch im regulären TV. Die sind ja von Netflix noch ausgenommen, ähnlich wie wir hier in Deutschland. Und Indien ist einerseits da ist die WWE sehr, sehr populär, also auch wenn man sich die Social-Media-Zahlen anschaut. Und auf der anderen Seite könnte es für Netflix spannend sein, weil Indien ist traditionell ein Markt, wo die Leute halt nicht gewohnt sind, dass sie irgendwie für so Dinge wie Streaming überhaupt Geld bezahlen. Und das ist ja auch für Netflix so ein bisschen der Auslöser. Also dass sie sagen, sie wollen die WWE irgendwie als Vehikel nehmen, in gewisse Märkte reinzugehen, wo Wrestling vielleicht populär ist, aber wo die Leute, wo Netflix halt noch unterrepräsentiert ist und wo sie halt hoffen, dass halt dann Leute den Streamingdienst kaufen, wegen Wrestling dann natürlich dabei bleiben, auch sehen, was es dort so alles gibt. Also ich glaube, dass das ja für beide doch ein positiver Aspekt ist, vor allem auch was neue Fans, junge Fans angeht.
Ja, das sehe ich auch so. Jetzt hier in Deutschland natürlich dadurch, dass wir das nicht auf Netflix haben und da auch nur ein ganz kleiner Teil, wenn man ehrlich ist, das per VPN dann irgendwie auf Netflix guckt. Mehrzahl, die es live schauen wollen, die werden es einfach über Bild Plus sehen. Wer es nicht live schauen möchte, der schaut es dann eben über die anderen Kanäle, natürlich über die deutschen Kanäle, ProSieben, Max und Co. Da tut sich jetzt wegen WWE Raw natürlich nicht viel, wenn man ehrlich ist. Ne? Also wir merken es auch nicht. Was wir natürlich merken, ist Road to WrestleMania, der Rumble hat gezündet. Da merkt man, dass das Interesse wieder enorm steigt. Das ist jedes Jahr tatsächlich so. Das lesen wir jedes Jahr auch an euren Hörerzahlen ab, an den Zugriffen und so weiter und so fort, auch an der Masse an Content, die wir liefern natürlich. Aber ja, da tut sich halt eben einiges, aber durch Raw und Netflix natürlich nicht. Es gibt noch so ein paar andere, kleinere Fragen. Zum Beispiel der Oliver Klee hat gefragt, gibt es eigentlich bei Netflix und Co. sowas wie Bots, die Viewzahlen verfälschen könnten, Markus?
Ich glaube nicht, weil das irgendwie wenig Sinn machen würde. Also das Thema ist ja auch Netflix und auch die anderen Streamer, also Max zum Beispiel, wo ja AEW in den USA läuft, die geben ja in dem Sinn keine wirklichen Zahlen bekannt. Also wir bekommen zwar diese Top-10-Zahlen, die werden aber auch anders berechnet, also Gesamtstunden geteilt durch Sendungslänge. Und das ist auch bei den Streamern so ein bisschen gewünscht. Also im Fernsehen traditionell gab es ja diese TV-Quoten nicht, damit die Leute sagen können, hey, wir haben so und so viele Zuschauer, wir sind so toll, sondern es ist eigentlich ein Instrument für Werbetreibende. Das heißt, ich kann denen sagen, schau mal, diese Sendung hat so und so viele Zuschauer in dieser Zielgruppe und wenn du da deinen, ich weiß es nicht, Burger, Auto, was auch immer verkaufen willst, dann kannst du dir sozusagen anhand von wie viele Leute in meiner Zielgruppe gucken dort zu, kannst du dir deine Werbespots buchen. Bei Netflix und Co. läuft das ein bisschen anders. Die wollen diese Zahlen noch nicht rausgeben, weil du musst ja auch sagen, also Raw ist jetzt schon ein bisschen eine Ausnahme oder so eine neue Staffel von einer großen Serie, Stranger Things und Co. Da gucken halt in sehr kurzer Zeit sehr viele Leute. Wie heißt das? Squid Game, glaube ich, war es jetzt wieder, ist wieder auch so ein Dauerbrenner. Ansonsten musst du ja rechnen, auf Streaming hast du, ich weiß es nicht, 100.000 verschiedene Möglichkeiten, Dinge dir anzugucken. Und die Leute, die jetzt aber eine bestimmte Sendung in einem bestimmten Zeitraum gucken, die sind halt sehr, sehr niedrig. Und wenn du es ein bisschen vergleichst, also einzelne Shows im Vergleich auch zu dem, was jetzt noch im TV läuft, haben ja im Schnitt pro Woche viel, viel weniger Zuschauer, weil das natürlich sich über die Woche und über den Zeitraum verteilt. Das heißt, die müssen ihre Zahlen gar nicht, ich sag mal, künstlich aufblasen mit irgendwelchen Bots, weil es denen eigentlich keinen Sinn macht, weil die keine öffentlich kommunizierten Zahlen damit aufblasen. Die haben natürlich auch ihre Gespräche mit den Werbekunden, wo im Werbung läuft, aber denen sagen die halt einfach, guck mal hier, Raw, gucken halt teilweise so und so viele Leute, das sind unsere internen Zahlen, aber die internen Zahlen kommen eh von Netflix und können nicht extern verifiziert werden. Das heißt, wenn die jetzt mit irgendwelchen Bots, die künstlich in die Höhe treiben, können sich den Aufwand auch sparen und können den Leuten gleich mal, weiß ich nicht, 50.000 mehr sagen oder können ihre Zahlen, die sie ja haben, das ist wieder der alte Satz, ich glaube, keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, die haben natürlich schon ein bisschen Möglichkeiten in der Darstellung von den Zahlen, die sie haben, gewisse Effekte zu generieren, die vielleicht die Werbeleute beeindrucken. Also ich glaube, die müssen das nicht. Und Nielsen und Co., die raten das zwar teilweise, also die monitoren das schon. Ich habe es auch mal kurz erklärt, teilweise ist das ja schon in Smart-TVs eingebaut, wie doch diese Zahlen erfasst werden. Aber nachdem Netflix diese Services gar nicht abonniert, sind diese Zahlen auch nicht öffentlich. und somit ja, ist das halt auch nicht relevant.
Sehr gut erklärt, Markus. Dankeschön dafür. Ich lasse das mal so stehen. Ich glaube, du hast alles dazu gesagt. Bleiben wir mal bei Raw und SmackDown. Der Marc hat auch gefragt bezüglich des neuen Designs der Ringmatten. Wir haben ja bei SmackDown die blaue Matte, bei Raw die schwarze Matte und dem Marc gefallen die schwarzen Matten offensichtlich überhaupt nicht. Er sagt, zum einen findet er, dass da Wrestler quasi mit dunkler Kleidung drauf untergehen und zum anderen stört ihn auch die Werbung da drauf und ist der Meinung, dass da quasi ja, zugekleistert ist und fragt dann hier, ist man bei WWE so geldgeil, dass man den Zuschauern damit keinen Gefallen tut? Da hätte ich es besser gefunden, wenn ein paar mehr Werbelogos während der Kämpfe eingeblendet werden und so konsequent, ja, dass man so konsequent durchzieht, dass man die Matte quasi entsprechend farblich anpasst. Das ist der eine Punkt. Und wir haben auch noch die Frage von Brash bekommen, ob diese Werbelogos auf der Matte, ob die rutschig sind. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Aber fangen wir vielleicht erstmal an mit der Farbgebung und wie geldgeil ist WWE, beziehungsweise wie geldgeil ist TKO. Guck dir die Ticketpreise an. Also kann man sagen, sehr. Ich muss sagen, ich habe auch am Anfang gedacht, das stört mich mit den Logos. Mich stören die Logos überhaupt nicht. Ich kann das super ausblenden, weil schauen wir uns UFC an oder andere Boxveranstaltungen, andere Sportveranstaltungen, da ist es noch wesentlich prägnanter und präsenter, als es hier ist. Mich stört es nicht. Und ich finde auch, dass die schwarze Matte jetzt nicht wirklich einen Bruch darstellt. Ich finde es ehrlich gesagt ganz edel mit der schwarzen Matte. Erstmal dazu, Markus, wie siehst du das?
Ja, sehr ähnlich. Also die Mattenwerbung, also mich stört sie nicht. Und ja, also Antwort ja, sehr.
Geld, ja.
Und immer mehr. Also ich glaube, in meinem Fußball hast du halt die Bandenwerbung. Ich glaube, wenn es irgendwie eine gute Möglichkeit gäbe, den Rasen zu bedrucken, dann hättest du wahrscheinlich auch den Rasen zugekleistert mit irgendwelchen Logos
aus der
Matte.
Ja. Sorry. Da darf ich ganz kurz, zum Beispiel, das ist ein Punkt, da warte ich drauf, dass man das macht. Zwar nicht quasi, dass du damit den Rasen zukleisterst, sondern dass du es virtuell machst. Also ja. Du kannst das doch theoretisch darauf projizieren. Wir sehen das bei Spielen wie EA Sports FC, wo die dann auch quasi auf die Oberfläche dann Statistiken einblenden. Aber der nächste Schritt wäre eigentlich, du sagst dann ja hier, die TV-Sender verkaufen halt eben die Fläche auf dem Rasen. Wenn Eckball ist, erscheint dann in der Ecke das Symbol von, ich weiß es nicht, dem neuen Kärcher, putzen sie alle Ecken sauber oder sowas, weißt du?
Ja, ich bin jetzt kein Fußballfan und gucke das auch eigentlich nicht.
Ich
bilde mir doch sogar ein, dass doch sogar diese Bandenwerbung teilweise mittlerweile virtuell bespielt wird. Also je nachdem, von wo aus du zuguckst, kriegst du da irgendwie eine andere Werbung im Fernsehen zumindest angezeigt. Also ich sag mal, alles, was irgendwie technisch möglich ist, glaube ich, ist die WWE wahrscheinlich auch oder TKO sehr weit vorne, das irgendwie zu monetarisieren. Ob das rutschig ist, ist eine interessante Frage, habe ich mich selbst noch nie gefragt. Glaube ich aber nicht. Also ich glaube, das ist ja so ein Gewebestoff. Ich glaube nicht, also es ist wahrscheinlich wie beim T-Shirt-Druck. Da gibt es ja unterschiedliche Varianten von einem großen, aufgeklebten, dann vielleicht auch rutschigen Logo bis hin zu, das ist halt irgendwie in die Fäden eingedruckt. Ich glaube schon, also bei aller Geldgeilheit, dass man zumindest bei der Art und Weise, wie man das bedruckt, da schon Rücksicht drauf nimmt, dass das nicht irgendwie die eigenen Wrestler gefährdet. Also ich hätte zumindest noch nichts gehört, dass irgendjemand gesagt hätte, ich bin da irgendwie abgerutscht. Auch nicht jetzt natürlich die Ringpfosten haben schon von längerer Zeit auch ein Redesign bekommen, auch mit diesen diversen Monitoren und bildgebenden Dingen drauf. Also ich hätte jetzt noch nichts gehört, dass da irgendwas jetzt die Wrestler gestört hätte an dem, was man jetzt irgendwie am Ring oder auch rund um den Ring gebaut hat.
Ich glaube auch. Und ich glaube auch, dass man auch auf sowas achten wird. Man wird da nicht das billigste T-Shirt-Druckunternehmen sich aussuchen, ne, wo man dann die Matten bedrucken wird, sondern man wird sich da was bei denken. Das ist ja quasi wie Sportlerbedarf so in dem Sinne. Ne? Also da ist ja WWE inzwischen auch sehr vorsichtig, weil am Ende vom Tag, jetzt stell dir mal vor, Seth Rollins rutscht auf so ein Ding aus und reißt sich das Kreuzband. Das ist auch verlorenes Kapital für WWE in dem Augenblick.
Absolut, ja.
Und das werden sie halt nicht machen. Und da werden sie schon tunlichst drauf achten und da sagen, nee gut, dann, wie du schon gesagt hast, machen wir nicht so einen billigen Plastikdruck, wie bei den T-Shirts manchmal. Aber hier, guck mal, das ist noch WrestleMania 20-Shirt übrigens, was ich trage. Noch von WrestleMania 20. Das sieht auch sehr gut aus dafür. Also, und es ist auch sehr dick, das im Vergleich zu heute. Ich glaube, $20 damals. Darfst du gleich drüber nachdenken.
Ja, da kriegst du heute nichts mehr drum. Nicht mal ein Getränk wahrscheinlich bei WrestleMania. Kannst du dir $20 kaufen.
Genau. Noch so ein paar kleinere Fragen hier. Der Tangaluga hat gefragt, wisst ihr, ob Netflix Sachen quasi bei den Thumbnails gespoilert werden, beispielsweise Rumble-Sieger, aktuellen Rumbles oder wie auch immer. Ich glaube nicht, oder ich meine, das gesehen zu haben, dass sie da quasi standardisierte Bilder haben, oder?
Also mir wäre es auch noch nicht aufgefallen. Ich könnte es jetzt aber nicht beschwören. Also ich muss wahrscheinlich gestehen, ich achte zu wenig drauf, welche Standbilder da bei Netflix verwendet werden.
Dann fragt der Tangeluga noch, warum starten Raw und SmackDown meistens mit Promos? Da gewinnt man doch keine neuen Zuschauer, da die Stories ja noch nicht mal, die Stories noch nicht kennen können. Sollte man nicht öfter eine Wrestling-Show auch mit Wrestling beginnen, Markus?
Ja, das kommt halt darauf an. Also gerade bei AEW war es ja eigentlich immer so und die machen ja auch verstärkt jetzt, sag ich mal, Non-Wrestling-Segmente als Intro. Ich glaube aber, man spekuliert da schon sehr stark einerseits mit den Leuten, die das Produkt halt kennen, und du darfst halt nicht vergessen, das sind natürlich jetzt auch, sage ich mal, die bekannteren und größeren Namen, die ich da rausbringe. Und oft ergibt sich ja dann auch aus so einem Segment am Anfang dann irgendein Match im Laufe der Card, häufig sogar der Main Event. Also es ist nicht so schlecht, um hier so den Spannungsbogen zu machen. Und es ist halt auch die Frage, also möchte ich lieber meine Main Eventer und die großen Namen, die die Leute vielleicht auch kennen oder die halt auch so ein bisschen, auch wenn ich nicht ein Fan bin, wenn da jetzt ein Cody Rhodes oder gerade jetzt ein Jey Uso auch mit den ganzen Reaktionen, die der zieht, rauskommt, dann kriege ich wahrscheinlich auch neue Zuschauer mehr, dass sie sagen, oh, offenbar, ich kenne ihn zwar nicht, aber offenbar ist das ein großer Star, den alle irgendwie toll finden, als wenn ich hier, weil mit einem Main-Event-Match werde ich meistens nicht starten, mit irgendeinem, ich sag mal, ein bisschen despektierlich Mid-Card-Match starte, das die Leute nicht kennen. Erstens mal kommst du dann gar nicht so groß rein. Und ja, auf der anderen Seite starte ich halt dann nicht mit dem großen Bang. Ich meine, klar, wenn AEW jetzt mit einem Will Ospreay-Match startet, dann zieht das auch entsprechende Reaktionen. Aber grundsätzlich, es ist natürlich ein bisschen so die Formel. Also wenn ich weiß, jede Woche 20 Minuten oder wie zuletzt Extremfall 15 Minuten Intro, bis überhaupt mal das erste Wort irgendwie gesagt wird bei einem Jey Uso.
Der Mann freut sich, lassen sich freuen.
Über alles den alles gut, er kann sich ja freuen, das ist ja alles in Ordnung. Nein, ich glaube, es kommt schon an die Mischung Macht. Also wenn ich jetzt schon, wie es ja jahrelang bei Raw war, ich weiß, in Wahrheit kann ich 20 Minuten später einschalten, weil am Anfang gibt's eh nochmal Blabla, dass sie mir dann nochmal ein bisschen im Laufe der Sendung aufbereiten. Klar, aber ja, ich glaube, man kann schon nachvollziehen, warum es so passiert.
Man darf halt auch nicht vergessen, dass WWE sich nicht unbedingt an die Wrestling-Core-Zielgruppe richtet, sondern eher an die Entertainment-Core-Zielgruppe richtet. Und die wollen dann auch in der Mehrheit natürlich gerne ein bisschen Geschichte haben. Die wollen den Charakter haben. Die wollen auch das Gefühl haben, dass sie bei etwas Großem dabei sind. Und schau dir an, wie WWE seine Entrances präsentiert, wie man die Leute präsentiert. Jetzt gerade auch nach dem Netflix-Debüt, wie die diese ganze Show quasi als Event promoten. Das will man darstellen. Und klar kann man jetzt auch sagen, hier komm, lass mal hier zwei Leute einen abcatchen. Aber ich glaube, das ist was, wo die Leute vielleicht reinschalten, kurz hängen bleiben und dann wieder wegschalten, weil sie sagen, ja gut, ich kenne die beiden ja vielleicht noch nicht mal so richtig, sondern es geht darum, die Leute, die vor dem Fernseher sitzen, erstmal so in das Produkt reinzubringen, dann vielleicht auch einen kleinen Hook mit reinzubringen. Ich meine jetzt nicht den Wrestler, sondern ich meine den emotionalen Hook, zu sagen, hier, das ist die Geschichte für den Main Event. Bleibt dran. Ihr habt jetzt den Anfang gesehen mit den beiden Typen, die sich streiten. Bleibt dran, damit ihr sehen könnt, wie die beiden sich auf die Schnauze hauen zum Beispiel. Ich mag beides und ich finde es auch wichtig, dass man eine Abwechslung drin hat. Und wie du schon gesagt hast, bei AEW, die haben ja plötzlich gefühlt die großen Brawls für sich entdeckt zu Beginn, oder? Das ist irgendwie was sie jetzt bei Dynamite besonders gerne machen seit kurzem. Das fand ich ganz witzig, dass man jetzt innerhalb von, ich glaube, 4 Wochen zweimal so 20-minütige Brawls in verschiedenen Couleur irgendwie präsentiert hat. Finde ich aber auch gut, weil auch nur catchen als Intro zieht mich jetzt auch nicht, ne? Weil du hast extrem viel Wrestling im Fernsehen. Und überall noch mehr Wrestling, weiß ich nicht, ob das so viele Leute zum Einschalten bewegt. Sondern ich glaube, WWE denkt, das sind Mainstream-Zuschauer, die wollen zwar auch Wrestling sehen, die wollen aber auch das Drumherum sehen, die wollen die Glamour sehen, die wollen die Charaktere sehen. Und in die Richtung geht man dann. Der Ultimate Warrior hat noch gefragt, abschließend zu diesem Netflix-Thema, kann man Netflix und Raw eigentlich optional dazu buchen oder ist fest dabei? Ist fest dabei. Also, wenn man es denn schauen könnte. Hier in Deutschland wäre es fest dabei. Ganz genau.
Was halt die Frage ist, langfristig, wenn natürlich ab nächstes Jahr auch sozusagen die Pay-Per-View und Archivrechte für die USA neu verhandelt. Also derzeit sind ja auch die Pay-Per-Views und alles, also die PLEs mit im Abo dabei. Es ist er auch im Gespräch, also sowohl das WWE Network als auch UFC, die Pay-Per-View-Rechte, die auf ESPN Plus in den USA laufen, werden dann neu ausgeschrieben. Und Netflix ist offenbar zumindest sehr interessiert daran, vielleicht auch UFC zu bekommen. Und dort wäre dann natürlich die Frage, also geht man hier weiterhin den Weg zu sagen, das ist alles inklusive, oder wird man vielleicht dann die UFC und vielleicht ja auch zumindest die großen WWE-PLEs, also WrestleMania oder sowas, wird man das vielleicht optional anbieten? Also einerseits, vielleicht kannst du es da oder musst du es kaufen, so wie es bei ESPN im Moment ist. Du musst ein Abo haben und dann musst du noch ein Top-Geld bezahlen. Vielleicht kann man auch sagen, du kannst das Ding jetzt hier kaufen, auch wenn du kein Netflix-Abo hast. Dann kannst du sozusagen trotzdem den Einzel-Event kaufen. Also ich gehe mal davon aus, alles, wo irgendwie Netflix glaubt, dass sie das Maximum an Geld rausholen, wird gemacht werden.
Ja, ich glaube auch, wir müssen uns langfristig von dem Luxus verabschieden, dass wir 10 Euro im Monat zahlen und dafür die Pay-Per-Views drin haben.
Also du bist bei Netflix ja eh schon weg, weil ich weiß gar nicht, was das günstigste Netflix-Abo jetzt kostet, aber ich glaube, am 10er kratzt du schon.
Ich glaube, das günstigste ist, glaube ich, gerade 13 oder so. Und dann, glaube ich, ich habe, glaube ich, jetzt aktuell meiner Freundin hier, glaube ich, das nicht das 4K, sondern das eins drunter. Und ich glaube, das sind 17 oder 18 Euro, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Also ich glaube, ich habe das 4K-Abo, aber ich weiß gar nicht, was es kostet mittlerweile. Aber ich glaube, wir sind so um die 20 oder so sind wir schon mit dem Ding oder drüber.
Ja, ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob es fast 25 oder so. Weil du hast ja noch mehr Möglichkeiten, Endgeräten, du streamen kannst gleichzeitig. Genau. Das wird noch entscheidender werden, wenn dein Sohnemann größer wird. Das kann ich dir sagen. Wir haben noch so ein paar weitere WWE-Fragen hier natürlich im Angebot. Eine Frage, da ist natürlich immer schön, wenn der Markus dabei ist, weil der ist ja unser Experte, was Rechtssituationen angeht. Nämlich der Ultimate Warrior hat gefragt, könnt ihr vielleicht noch mal kurz erklären, was das aktuelle Geschehnisse rund um die Klage WWE beziehungsweise Vincent Kennedy McMahon und General Grant bedeuten? Da hat es jetzt ja jüngst noch mal Entwicklungen gegeben, Markus. Wir haben das zuletzt im Magazin auch sehr ausführlich dann nochmal aufgedröselt. Vielleicht ganz, ganz kurz zusammengefasst, wo stehen wir aktuell? Vor allem jetzt auch nach der jüngsten Erweiterung beziehungsweise nach der jüngsten Erneuerung der Klageschrift.
Genau, also soweit wir wissen, das Strafverfahren oder die Ermittlungen, ob es zu einem Strafverfahren kommt, also von staatlicher Ebene, die sind wohl abgeschlossen und die Antwort ist nein. Das heißt, was jetzt noch offen ist mit Janelle Grant, ist, da hat jetzt die Anwältin letzte Woche Freitag, glaube ich, die Klageschrift neu veröffentlicht, haben auch im Magazin, wie gesagt, sehr ausführlich thematisiert. Und der Knackpunkt ist jetzt einerseits hier, ob der Fall eben vor Gericht verhandelt werden kann, alles jetzt mal theoretisch, oder ob das sozusagen, so wie es eigentlich in dem NDA, also in diesem Verschwiegenheitsvertrag drinsteht, da steht nämlich explizit eigentlich drin, darf nicht vor Gericht, also Streitigkeiten dürfen nicht vor Gericht gebracht werden, sondern es muss ein sogenanntes Schiedsverfahren geben. Also ja, halt kein öffentlicher Gerichtsprozess. Und unabhängig davon, also ein außergerichtlicher Vergleich, wo Geld fließt, der kann natürlich immer passieren. Also auch wenn die Richterin, die aktuelle, das jetzt zulassen würde und sagt, nein, der NDA hat quasi keine Gültigkeit, kann vor Gericht verhandelt werden. Gerichtstermin ist, ich weiß es nicht, ich sage jetzt mal irgendwas, der 1. Oktober 2025. Dann können die beiden Seiten natürlich jederzeit sagen, wir einigen uns außergerichtlich, können zum Gericht hingehen, können sagen, liebe Frau Richterin, wir haben uns außergerichtlich geeinigt, die General Grant würde ihre Klage jetzt dafür zurückziehen. Wie viel Geld dann geflossen ist, ja, das bekommt vielleicht die Richterin gesagt, aber das werden wir öffentlich nie erfahren. Also zumindest nicht auf regulärem Wege. Außer TKO zahlt irgendwie Geld und das muss irgendwie in den Unterlagen dort, in den Finanzunterlagen veröffentlicht werden. Aber grundsätzlich, ich gehe auch davon aus, dass das in irgendeiner Form sich außergerichtlich erledigen wird. Und für einen Vince McMahon ist es dann natürlich zwar vorbei, aber er bekommt halt sozusagen nicht diese Genugtuung zu sagen, schau, alles nicht wahr, ich bin hier öffentlich von allen Anklagepunkten freigesprochen worden, sondern wird es halt heißen, okay, der hat sich irgendwie außergerichtlich geeinigt oder es ist ein Schiedsverfahren gegangen, auch dann werden wir die Details nicht erfahren. Und dann bleibt natürlich alles, was wir jetzt von dem Vince McMahon wissen, bestehen. Dann werden wir halt wissen, okay, der alte weiße Mann hat sich halt sozusagen unter Anführungszeichen freigekauft.
Ja. Und es wird ihn nicht stören. Das war auch das, was ich beim Magazin gesagt habe.
Das wird ihn nicht stören, genau.
Der wird da auch nicht, wenn es 1 Million mehr oder weniger ist, ist halt auch egal.
Nein, der wird sich dann halt eine gute PR-Firma, die er wahrscheinlich eh schon hat, nehmen, die halt versucht, das irgendwie in einen öffentlichen Spin zu geben und sagen, da guck mal hier, also war gar nicht so schlimm, weil die Dame hatte eine außergerichtlichen Einigung auch. zugeschlagen, vielleicht sogar das Ganze zu drehen, weil im Zuge des Gerichtsverfahrens hätte ja dann von Unterlagen, hätte man ja noch gut gesehen, dass sie auch nicht unbeteiligt war, und so hat man das Ganze halt quasi wie ein Gentleman beigelegt, alle sind zufrieden und er kann jetzt hier weitermachen mit seiner.
Oder er spendet noch irgendwie einen gewissen Teil davon nochmal zusätzlich irgendwo an irgendeine gemeinnützige Organisation, ne? Ich glaube auch, dass man da sein Möglichstes tun wird, dass Vince McMahon da als Guter rausgeht sozusagen. Ne? Vielleicht als jemand, der Fehler gemacht hat in der Vergangenheit, aber der daraus gelernt hat auf jeden Fall.
Genau, und du darfst halt nie vergessen, wie es halt schon bei dem letzten Fall, beim letzten Mal vor ein paar Wochen, als es hier hieß, so die Ermittlungen sind wohl eingestellt, da hat er auch gleich einen Tweet rausgeworfen, so ja, hier alles in Ordnung, war nur ein kleiner Buchhaltungsfehler in Wahrheit, ich muss ja halt ein paar Millionen Strafe zahlen, aber also das kann man, und die Leute nehmen das ja so wahr. Und es ist ja kaum jemand so tief in der Wrestling-Bubble wie ihr, die jetzt diese Sendung hier hört. Das heißt, für den durchschnittlichen Mitarbeiter, durchschnittlichen Medienkonsumenten, vor allem in den USA, da wird es halt dann irgendwo eine Schlagzeile geben, hier, ja, Vince McMahon, alles beigelegt, startet hier eine neue Firma. Dann wird es ein paar schöne Pressetexte geben. Der Großteil der Presse ist an Wrestling so wenig interessiert, als dass die das überhaupt jetzt groß aufarbeiten würden, was da im Detail jetzt passiert ist. Und dann wird es halt heißen, so hier, Vince McMahon hat ein paar Jahre rechtliche Schwierigkeiten gehabt, ist halt bei WWE, bei TKO draußen, aber startet jetzt hier seine neue Produktionsfirma oder was auch immer, und dann wird es weitergehen.
Markus, eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, als diese Erneuerung der Anklageschrift zuletzt rausgekommen ist, wo ja auch ein Brock Lesnar zum Beispiel namentlich explizit genannt worden ist und auch noch weitere Details mit drin gewesen sind, gefühlt gab es da gar kein Medienecho nach, oder? Also es hat selbst in der Bubble hat das nicht mehr stattgefunden. Wie erklärst du dir das?
Ja, weil es halt einfach, gerade im Mainstream muss man sagen, es ist halt quasi Old News. Also erstens mal die US-Medien, darfst du halt auch nicht vergessen, die sind gerade so dermaßen überfordert, was sich hier auf top-politischer Ebene abspielt mit Trump, Musk und Co. Also das ist ja auch das, was Steve Bannon, der Berater von Trump, gesagt hat. Genau das setzen sie jetzt um. Der hat nämlich damals gesagt, flood the zone with shit. Also hau jeden Tag so viel raus, dass die Medien einfach komplett überfordert sind, das Ganze noch irgendwie zu verfolgen. Ich glaube, das war mit ein Grund, warum das mal untergegangen ist. Und natürlich, also für uns in der Bubble sagen wir jetzt, oh, da hier, Brock Lesnar wird auch namentlich erwähnt und ein paar Details, die natürlich alle sehr grauslich, ist das österreichische Wort dafür, sind darauf gekommen. Aber ich sage jetzt mal, für den typischen US-Journalisten hat das Ding ja keinen wahnsinnig hohen Nachrichtenwert, weil da steht jetzt eigentlich, wenn du es nur mal drüber liest, nichts drin, was nicht auch schon vorher oder was jetzt noch furchtbarer wäre, als schon in der vorherigen Klage drin gestanden ist. Und jetzt für den normalen, musst du auch denken, außerhalb der Wrestling-Bubble kriegst du halt am Tag, weiß nicht, 200, 300, 400, 500 Pressemeldungen rein und musst mal irgendwie katalogisieren, was schafft's denn jetzt hier überhaupt in mein Medium hinein. Und dann sagen sie hier, ja, neue Klage gegen Vince McMahon, was ist neu rausgekommen? Eigentlich nix. Läuft eh schon, gibt's irgendwie sein Ende in Sicht? Nein, okay, berichte ich gar nicht mehr groß drüber.
Also sind quasi Trump, Musk und Co. das für den aktuellen Vince McMahon Sexskandal, was damals O.J. Simpson für den Steroidskandal gewesen ist?
Möglicherweise, ja. Also es ist glaube ich, ein ganz guter Vergleich für die, die es nicht wissen. Das war halt 1994 eben der O.J. Simpson, der vermeintlich seine damalige Ex-Freundin und deren Mann oder so, glaube ich, umgebracht hat. Und dann war das halt das dominante Gerichtsverfahren in den USA zu dem Zeitpunkt. Und genau, da ist das fast parallel stattfindende WWE-Steroidenverfahren medial fast untergegangen im Vergleich.
Ja. Ganz, ganz interessant auf jeden Fall. Wir werden trotzdem weiter darüber berichten, an der Stelle
also
gesagt.
Bei uns gibt's natürlich, also auch im Observer zum Beispiel, gab es einen sehr langen, sehr ausführlichen Bericht von Dave Meltzer, der sich wirklich im Detail nochmal alles angeschaut hat. Also natürlich ist das für uns alles sehr interessant. Aber wie gesagt, ich glaube für den Mainstream halt nicht. Im Mainstream wird es dann relevant sein, wenn irgendwie mal klar ist, entweder das Ganze geht wirklich vor Gericht und wird wirklich gerichtlich ausgefochten oder es wird halt in irgendeiner Form beigelegt. Dann wird es wohl wieder eine Medienresponse geben. Plus natürlich, wenn Vince McMahon, wenn das alles vorbei ist, vielleicht sagt, so jetzt hier steige ich ein, sei es jetzt hier mit irgendwas mit Saudi-Arabien oder irgendwas mit seiner Hollywood-Produktionsfirma, dann wird man da wohl darüber berichten. Und in Wahrheit, was die Öffentlichkeit über den Vince McMahon denkt, ja, kann aus Eitelkeit natürlich sagen, was ist meine Legacy. Für den geht es aber in erster Linie darum, wie ist die Auffassung hier im Business-Bereich und wer möchte mit ihm dann wirklich noch mit seiner neuen Firma Geschäfte machen und wer nicht. Und das ist für den das wirklich Relevante.
Ja. Warten wir mal ab, wie das weitergeht. Auf jeden Fall werden wir euch da auf dem Laufenden halten. Wenn wir gerade bei Vince McMahon, Mr. McMahon sind, hatte der Ultimate Warrior auch noch gefragt, könnte man aus Tony Khan eine Art Mr. McMahon-Charakter machen? Er hat ja den Ruf, ein Wrestling-Nerd zu sein und sich dementsprechend zu verhalten. Zusätzlich kann er nicht schauspielern und ist auch sonst nicht solide, was das freie Reden angeht. Aber gerade das könnte man doch ausnutzen und in den Shows verarbeiten. Natürlich darf ihn nicht alleine rausschicken, aber so als Nerding-Boss könnte er funktionieren. Selbstreflexion und Bereitschaft, das zu tun, vorausgesetzt, Markus.
Nein. Also, ich sag mal, ja, ein Tony Khan als Charakter, der auch seine Stärken und Schwächen, die er hat, auslebt, nicht unmöglich. Wir haben das ganz bisschen gesehen in der Story mit den Young Bucks, aus der dann aber auch irgendwie nichts geworden ist. Ich glaube, er ist einerseits halt überhaupt nicht so der Typ wie ein Vince McMahon, der halt auch wirklich vor der Kamera stehen muss und will. Also auch Vince McMahon war auch jahrelang als Kommentator präsent. Und ich glaube, er ist einfach nicht der Typ dafür. Also man darf, glaube ich, keinesfalls den Fehler machen. Also dieser böse Boss, das hat sich halt irgendwie über die letzten 20, 30 Jahre ausgelutscht.
Ja.
Das will halt keiner mehr sehen. Und so gut, wie es ein Vince McMahon gemacht hat, kann das auch. Also niemand hat das geschafft, so gut wie ein Vince McMahon das so rüberzubringen. Und
doch, ja. Dixie Carter.
Ja, aus anderen Gründen. Und ich sag mal, so jetzt gerade natürlich, wenn man sagt, so teilweise Dinge, die ein Vince McMahon in der Attitude Era gemacht hat und auch Bezug zur letzten Frage, was man aus dieser Janelle Grant Klage rauslesen kann, wo man sagt, naja, da ist man nicht so weit weg von, man ist irgendwie seine eigene Persönlichkeit auf 11 hochgedreht. Ja, ich überlege gerade, wie ein Tony Khan als Wrestling-Charakter vor der Kamera langfristig, was der machen könnte. Also das Einzige, was man vorstellen kann, ist, dass er halt wirklich hergeht und sagt, ich will halt, weil ich ein Wrestling-Nerd bin, das beste Wrestling bieten, dann müsste aber was macht er dann? Dann müsste er quasi einem Will Ospreay gegen, ich weiß es nicht, Takeshita vorher sagen, geht jetzt raus und ich will, dass nächste Woche im Observer das Match mindestens mit 6,5 Sternen bewertet wird. Also was sage ich dann den Leuten? Ich weise jetzt meine beiden Mitarbeiter an, dass sie vor der Kamera möglichst gut performen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich diesen nerdigen Boss, der kann natürlich hergehen und kann sagen, ja, so wie damals hier 1989 in diesem Texas Deathmatch, weil das damals so gut funktioniert hat und ich stelle jetzt irgendwie den Connect zur Storyline heute her, deswegen gibt es jetzt hier auch das Texas Deathmatch. Das ist viel zu meta. Das kann sowas wie Excalibur auf der Tonspur auch mitgeben, dass er sagt, ah, das erinnert mich damals an, oder an Jim Ross vielleicht als quasi Historiker, der damals dabei war, das ist ja so wie damals hier. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, welchen Mehrwert so ein Tony Khan vor der Kamera in so einer General Manager Rolle haben kann, außer als ich setze jetzt das Match an, weil.
Ja. Ich sehe das auch nicht so wirklich. Umdrehen kommt natürlich noch das Problem, dass ein Tony Khan nicht wirklich körperlich werden kann, ne, aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen. Das war ja was den Vince McMahon Charakter so interessant auch mitgemacht hat. Und auch dieser Weg, bis es dann die Konfrontation gegeben hat, auch dass er dann Matches bestritten hat und sogar den Rumble gewonnen hat zum Beispiel.
Ja, und das gab es ja auch, Entschuldigung, weil ich unterbreche, das gab es ja auch historisch vorher nicht. Also wenn mal ein Promoter oder ein Chef wieder in den Ring gestiegen ist, dann war das meistens ein ehemaliger Wrestler, der halt dann, also ein Vern Gagne oder sowas, der halt dann auch Wrestler war, der dann halt, oder ein Fritz von Eric, der halt dann nochmal in den Ring gestiegen ist. Aber ich sage jetzt mal, so ein Nicht-Wrestler, wie es eigentlich Vince McMahon war, das gab es ja eigentlich auch nicht. Also nicht ernsthaft. Ja, ein Eric Bischoff hat vielleicht mal das eine oder andere Match gemacht, was aber mehr so comedy-mäßig war. Oder WXW, Jacobi hat, glaube ich, mal ein paar Matches gewrestelt.
Aber auch natürlich alles danach, ne? Alles danach.
Ja. Hm? Ja, also.
Nee, also das ist halt schon ein gehöriger Unterschied. Und ich weiß auch noch, wie, also als Fan, also aus purer Fansicht natürlich, wie beeindruckt man gewesen ist, als Vince McMahon das erste Mal wirklich da auch mit nacktem Oberkörper dagestanden ist und diesen Muskelberg, ja, ne, da vorgezeigt hat und eingeölt und aufgepumpt und ich weiß nicht was. Ne? Und das war schon was anderes. Das war schon eine ganz andere Präsentation. ich glaube, wenn wir auf Tony Khan schauen, ich glaube, da müsstest du eher in die Richtung gehen, dass er eher so der zerbrochene Wrestling-Nerd eigentlich ist. So nach dem Motto, ah, ich wollte doch eigentlich euch allen was Gutes tun. Ich wollte euch das beste Wrestling der Welt präsentieren. Und ihr habt euch nur über mich lustig gemacht. Ne? Ihr habt mich als Nerd beschimpft, ihr habt das gemacht. Und du musst ja irgendwie versuchen, dass er böse ist. Und wie machst du es? Du nimmst den Wrestling-Nerds, nimmst alle vom Fernsehen, jetzt nimmst du wieder das weg. Und dann nimmst du ihnen halt die Talente wieder weg. Oder lässt sie halt in irgendwelchen schlechten Matches antreten. Und sagst zu Will Ospreay, ja, du darfst keinen Oscar mehr zeigen. Oder wir verbieten jetzt Sprünge über Stop Rope oder den Canadian Destroyer. Vielleicht ist das gar keine schlechte Idee.
Also zwei Dinge vielleicht noch ganz kurz dazu. Einerseits ein Tony Khan, also wenn er das macht, dann müsste er natürlich auch ein bisschen, also er müsste dann präsenter sein. Das heißt, er muss vielleicht auch schon mal mehr im Ring stehen, muss vielleicht irgendwie dann noch einen Schauspielunterricht nehmen oder was auch immer. Und jetzt hat der Typ aber schon in Wahrheit, ich weiß nicht, 4 oder 5 Vollzeitjobs. Das heißt, dass der jetzt noch zusätzlich dauerhaft einen On-Air-Character porträtiert, das wird sich auch zeitlich, wird das gar nicht möglich sein. Und ja, nochmal zur Rolle, also dem Ganzen was wegnehmen. Nein, das Einzige, was man vorstellen kann, ist, der müsste halt wirklich so, wie halt so in so einem, ja, eigentlich nicht Wrestling-Präsident oder Authority-Figur früher, der kann dann maximal ab und zu mal rauskommen und sagen, so, jetzt hier kontroverse Entscheidung, das und das, oder vielleicht jemanden gratulieren und sagen, hey, du hast hier, weiß ich nicht, bei den Observer Awards Wrestler of the Year gewonnen, gratuliere, du bist halt mein Nummer 1 Topstar, und dann kann halt irgendwie der Bösewicht kommen, der sagt, nein, ich möchte aber der Liebling vom Boss sein und nicht du. Also so in der Richtung kann ich es mir vielleicht vorstellen, aber ja, alles darüber hinaus, glaube ich,
besser
nicht. Und ich glaube, das ist nicht der Typ dafür. Also jedes Mal, wenn ich einen Tony Khan vor der Kamera sehe, und ich mag den persönlich sehr gern, er wirkt immer so ein bisschen wie das, wie sagt man, das Reh vor dem heranrasenden Auto. Also auch mit seiner Art und Weise, wie er in die Kamera schaut, wie er dann teilweise ins Mikro hineinschreit. Also der ist für mich jetzt nicht so der geborene Entertainer. Ich glaube, der hat sehr, sehr viele andere Qualitäten, aber nicht unbedingt jemanden, der ein Hauptcharakter in einer entertainment-lastigen Wrestling-Show sein sollte.
Ja, bin ich ganz bei dir. Und du brauchst auch das ist halt, wir haben immer wieder davon gesprochen, was braucht es, um Wrestler oder Wrestling-Charakter oder sonst irgendwas zu sein, ne? Da merkst du halt eben, was es braucht und was da eben auch fehlt teilweise einfach, ne? Was aber auch nicht dramatisch ist, es kann nicht jeder gut vor der Kamera sein. Das ist halt mal einfach so. Und da muss man eben überlegen, wie setzt man die Leute entsprechend ihrer Stärken ein. Und ich glaube auch, dass es Tony Khan das gar nicht will. Ich glaube, der hat auch genug Selbstreflexion, um zu sagen, so, nee, ich muss jetzt da nicht vor der Kamera stehen. Und wir haben ja auch gemerkt, dass das in der Regel nicht gerade die positivsten Reaktionen gezogen hat.
Ich meine, er hat jetzt in einem Interview vor kurzem mal gesagt, er möchte, also er hofft, weil sie ihn gefragt haben, ob AEW irgendwann mal auch an die Börse geht, und er hat gesagt, nein, er hofft, dass das ein Familienunternehmer bleibt, er möchte eines Tages auch Kinder haben und hofft, dass die dann auch im Business arbeiten. Also wenn wir jetzt ganz, ganz, ganz weit in die Zukunft denken, vielleicht ist ja dann die dritte Khan-Generation, wenn das Kinder sind, die jetzt im Wrestling aufwachsen, die ständig mit Wrestlern zu tun haben, vielleicht kommt da der Tony Khan Jr., ist dann vielleicht ein geborener Entertainer und kann dann vielleicht auch vor der Kamera mal stehen. Aber ja, Tony Khan ja nicht.
Ich muss mal gerade gucken. Tony Khan 42, muss ich langsam ranhalten mit Kindern hier.
Ja, ne? wird mal Zeit.
So ein Opa-Daddy wird er ansonsten irgendwann werden. Dann fragt der Ultimate Warrior noch, muss AEW mehr in Peripherie investieren? Also mehr Deko bei den Shows, Extras, die nichts direkt im Wrestling zu tun haben. Ich meine damit sowas wie Milchtruck von Kurt Angle oder der Rasenmäher bei den Mexikanern bei der WWF damals. Finde ich übrigens ein schlechtes Beispiel, aber ich fand Bandido natürlich auf dem Rasenmäher sehr witzig. Das Ziel dahinter wäre, dass man vielleicht Fans damit gewinnt, die nicht nur das pure Wrestling wollen. Wir hatten das bei MJF zum Beispiel mit dieser riesigen Fahne ja schon, das hat er ja auch angeschrieben. Wie siehst du das? Also Markus, glaubst du, man sollte vielleicht ein bisschen mehr in das Drumherum investieren?
Ja, also ich meine, man hat jetzt natürlich das Geld mit den neuen TV-Verträgen. Die WWE macht es ja halt gerade sehr extrem, also mit Drohnen und also vor allem, wenn ich jetzt hier mal die erste Netflix-Show von Raw als Beispiel nehme, das war halt natürlich ganz, ganz großes Kino von der Produktion her. Mir würde es schon reichen, wenn man es irgendwie schaffen würde, dass diese Deckenkameras, die man hat, irgendwie die gleiche Auflösung haben wie der Rest. Also wir haben bei den Reviews mit David öfter drüber gesprochen. Jedes Mal, wenn du irgendwie hier diesen View von oben hast, merkst du irgendwie, dass sich die Bildqualität ändert. nein, also ich, ja und nein. ich glaube, gerade in der heutigen Zeit natürlich die Produktion, also anders gesagt, du darfst, glaube ich, als Wrestling-Show nie schlechter aussehen als das, was die Leute halt sonst aus dem Fernsehen kennen. Es muss jetzt nicht unbedingt dieser direkte Vergleich mit der WWE sein, aber es muss halt schon klar sein, dass es ist hier ein, also hier arbeiten Profis an einem professionellen Produkt, das halt auch im Fernsehen und im Streaming läuft. Also den Mindeststandard, glaube ich, den musst du haben. Man hat ja, also es gibt ja durchaus, wenn ich gerade an All-In denke, damit Kutsche und diversen Golfcarts bei Stadium Stampede und so. Also diese, oder auch, dass mal irgendwo ein Auto kaputt gemacht wird, das haben wir bei AEW ja genauso. Also daran scheitert es nicht, ob jetzt, man kann natürlich an den Entrances ein bisschen tweaken. Also ich wäre eher ein Freund dazu, jetzt nicht unbedingt sagen, es muss jetzt jeder irgendwie mit 8 Tonnen Feuerwerk in die Halle kommen. Aber dass ich sage, die Entrances sind halt vielleicht mal, gerade bei den großen Shows, was Besonderes. Man überlegt sich da was und dort, wo es Sinn macht, gerade so wie es jetzt mit der Fahne von MJF, also wenn es irgendwie zum Gimmick, zum Storyline, zur aktuellen Variante vielleicht auch zum Match passt, dann kann man da schon mal ein bisschen in die Spardose hineingreifen. Ja, wir hatten ja das Negativbeispiel mit diesem Exploding Ring Match. Da hat ja dann, also auch das muss man halt sagen, je mehr externe Effekte und Dinge ich mir irgendwie reinhole, umso höher wird auch das Risiko, dass irgendwas davon vielleicht nicht funktioniert. Da ist die WWE halt wieder sehr, sehr gut. Ich meine, da darf man jetzt dann, ja, da gab es natürlich einen furchtbaren Unfall mit Owen Hart, wo man selbst da sagt, also da haben sie halt einfach das falsche Equipment verwendet. So dramatische Auswirkungen hat es hoffentlich nie wieder im Wrestling. Aber ich sag mal, alles, was du natürlich an zusätzlichen Bling-Bling holst, kostet halt einerseits Geld und du musst halt auch sicherstellen, dass das Zeug dann auch so funktioniert, wie es soll.
Ja, also was ich gerne hätte, wäre, dass AEW wirklich bei den Pay-Per-Views vielleicht einen anderen Entrance verwendet. Ich finde, dass Pay-Per-Views bei AEW sehr starken Flair von den Weeklies haben, weil die halt immer dasselbe Set benutzen.
Ja, genau.
Hatten wir auch zu Beginn, ne? Wenn du die alten Double or Nothing anschaust, da hatten wir die Pokerchips da zum Beispiel daneben stehen oder andere Extras, du hast auch All-In angesprochen, ne? Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass sich Pay-Per-Views anders anfühlen als Weeklies, weil du also, da auch extra Geld für bezahlst im Endeffekt.
Genau, ich meine, was vielleicht möglich wäre, man sieht es ja bei der WWE, die haben sich jetzt hier Lee Fitting geholt. Ich meine, wissen wir jetzt auch ein bisschen kontroverse Persönlichkeit, aber der kam ja nicht aus dem Wrestling, der kam aus dem Sports Broadcasting bei ESPN, viele, viele Jahre dort große Dinge gemacht und der hat natürlich viele neue Ideen. Ich meine, gut, einerseits hat man hier Kevin Dunn ist weg, das heißt, dieses so haben wir es immer schon gemacht, ist weg, also war sozusagen hier der bisschen der Clean Slate, wo sich eine neue kreative Persönlichkeit austoben konnte. Das, was AEW sich bisher im Produktionsbereich geholt hat, das sind halt trotzdem alles Leute, die eigentlich aus dem Wrestling kamen. Großteils halt von der WWE. Vielleicht wäre das mal ein Ansatz zu sagen, jetzt haben wir halt die entsprechend große Kohle. Jetzt holen wir uns halt wirklich irgendjemanden Innovativen von außen, aber eben nicht, explizit nicht aus dem Wrestling, der halt wirklich unser Wrestling-Produkt mit neuen, frischen Ideen aufpeppen kann. Weil so wie Swindley Fitting, der hat das gemacht. Drohnen und Co. zum Beispiel. Wenn du jetzt irgendjemand anderen hast, der vielleicht sagt, ich weiß es ja nicht, ich bin jetzt ein totaler Experte, so wie wir es hatten, 3D-Grafiken irgendwie ins Produkt bitte einzubauen, irgendwelche tollen KI-Features, die irgendwelche coolen Dinge können. Also du musst dir vielleicht wirklich einen Innovator von außen holen, der halt vielleicht sagt, okay, das Kernprodukt ist Wrestling, wie kann man das vielleicht irgendwie aufpeppen, nicht so, um es halt aufgepeppt zu haben, sondern was bringt Mehrwert fürs Produkt? Das kann man vielleicht vorstellen, dass man sagt, man holt sich da halt jemanden oder schaut, ob es da jemanden gibt.
Ja, also wie gesagt, ich brauche nicht so viele Requisiten, die man hier noch einbauen muss, ehrlich gesagt. Ich finde es halt eben nett, wenn du wirklich, wenn du dir ein Pay-Per-View kaufst, dann soll dieser Pay-Per-View auch einen eigenen Look haben. Und einfach eine Pay-Per-View-Bühne, die du vielleicht ein bisschen variieren kannst, ne, dass du dann vielleicht die Leinwände anders stellen kannst oder irgendwelche Requisiten da dann aufstellen kannst, damit es dazu passt. Wenn du dieses Casino-Thema hast, greif das auf. Im Endeffekt wandern die Sachen ja dann irgendwann zurück ins Lager und im nächsten holst du wieder raus. Ja, aber versuch halt eben das, was du da eben hast und auch was du gerade angesprochen hast, ist ganz wichtig, Markus, dieses Kernthema, was AEW eben im Vergleich auch zu WWE zum Beispiel besitzt, nämlich das Wrestling, versuch das zu nehmen und versuch darauf aufzubauen. Versuch nicht, WWE nachzubauen, da hatte ich eine Diskussion auch schon mit David darüber, versuch nicht irgendwie jetzt aber einmal so auszusehen wie WWE, ich glaube, das wäre das Falscheste, was AEW machen kann, aber versuche, eine eigene Identität zu finden und den Leuten, die Geld in dein Produkt stecken, auch so eine Art Bonbon, eine Belohnung zu geben, wenn sie was kaufen, wenn sie mit dabei sind, dass da eine Entwicklung da ist, dass da was Besonderes auch mal zu sehen ist. Das macht man hin und wieder, bin ich dabei, aber ich glaube, da ist noch mehr drin und ich glaube auch, dass man auch in der Präsentation noch hochwertiger werden kann, sage ich mal ganz, ganz einfach. Aber schauen wir mal. Der Ultimate Warrior hat auch noch gefragt, seht ihr eine Deadline innerhalb des aktuellen TV-Deals bei AEW, bis wann sich das Produkt quotentechnisch gebessert haben muss? Bleibt es aktuell, so wird es doch schwer werden, mit einem weiteren neuen TV-Deal, zumindest in der Höhe des jetzigen. Tja, Markus.
Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, was heißt hier quotentechnisch bessern? Wenn ich mir das anschaue,
mehr Geld.
Ich darf jetzt Collision gegen den Rumble nicht als Beispiel hernehmen. Das waren natürlich schlechte Zahlen, das wussten wir aber im Vorhinein. Dynamite ist nach wie vor die meistgesehenste Sendung im TV am Mittwoch oder sehr hoch oben dabei. Das heißt, für den Sender passt das. Samstag, ja, Collision ist mal gut, mal schlecht. Samstag gibt es halt auch sehr, sehr viel Konkurrenz, aber der Sender selber dürfte sehr zufrieden sein, weil die haben knappe 180 oder 175 Millionen Euro Dollar im Jahr bekommen und die hätten sie nicht bekommen, wenn der Sender der Meinung wäre, ja, ihr performt so irgendwo Durchschnitt. Also für das, was WBD mit TNT und TBS an Quoten einfahren kann, sind das Top-Produkte. Und man darf nicht vergessen, auf Max ist man offenbar zufrieden, da haben wir keine Zahlen. Natürlich optimal ist es immer, wenn du sagst, unsere Quoten haben sich verbessert beziehungsweise fallen im Kabelfernsehen nicht stärker, als der Durchschnitt vom Kabelkonsum zurückgeht. Ich glaube, man darf sich halt nicht drauf ausruhen. Also es gibt auf jeden Fall ja das letzte Jahr, es gibt ja zumindest ein Optionsjahr noch, das WBD ziehen kann, um das Ganze nochmal ein Jahr zu verlängern. Ich sehe nicht unbedingt, dass es eine Deadline braucht, dass man was verbessert und man müsste halt mal definieren, was heißt hier quotentechnisch verbessern. Dazu müsste man halt wirklich die Zahlen kennen, auch von Max, und muss das im Gesamtkontext sehen. Und auch bei Max muss man wieder sagen, was ist denn dort zum Beispiel eine jüngere Zielgruppe wert? Also hilft's mir viel, wenn ich sage, meine Quoten wären besser, aber nur bei der Zielgruppe über 50? Oder hilft's mir vielleicht, wenn ich sage, ich sehe auf Max ein leichtes Wachstum bei der jungen Zielgruppe? Das muss man halt alles im Kontext betrachten. Um die Frage nicht komplett abzuwimmeln und irgendeine vernünftige Antwort auch zu geben. Also ich glaube, zumindest bis Mitte nächsten Jahres muss irgendwie klar sein, dass man hier, also es muss sich irgendein gewisser Trend, der zumindest gleichbleibend ist oder leicht nach oben geht, wahrscheinlich abzeichnen, damit man wieder einen Medienrechte-Deal in ähnlicher Höhe für die Zukunft kriegen kann. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass beim nächsten Mal irgendjemand sagen wird, außer WBD wird verkauft und also auch der ganze Medienbereich ändert sich ja laufend. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen wird, für AEW gibt es eigentlich keinen Bedarf mehr und die können zusperren, weil niemand die mehr zeigen möchte. Es wird halt die Frage sein, wer sind überhaupt die Player? Wie schaut das ganze Thema Streaming aus in ein paar Jahren?
Ja.
Geht vielleicht Amazon voll in die Schiene oder vielleicht auch ein Disney, dass die sagen, wir wollen hier Sport haben und Wrestling bringt Quoten, vielleicht ist WBD gar nicht mehr am Markt als eigener Player in ein paar Jahren. Wie wird das Management von was auch immer die Nachfolgefirma ist, das Thema Wrestling überhaupt sehen? Also da gibt es halt sehr, sehr, sehr viele Variablen, was man sich halt anschauen muss.
Ja, auch die Entwicklung von Max, die Art und Weise, wie AEW da performt, das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Also man wird nicht bei WBD nur auf die Einschaltquoten gucken, wie wir das jetzt machen, weil das quasi unsere einzige Feste ist, die wir haben, ne, unsere einzige, wie nennt man das denn? Konstante, so heißt es nicht, Feste, ja. Konstante. Die haben natürlich viel, viel tieferen Einblick in das ganze Geschehen, als wir das jetzt haben, und dadurch wird man gegeneinander abwägen können, aber ich bin auch bei dir, also natürlich so Mitte nächsten Jahres, Mitte Ende nächsten Jahres wird man da nochmal miteinander sprechen müssen. Aber ich glaube auch, dass man auf jeden Fall nicht mehr runtergehen kann, sondern ich kann mir eher vorstellen, dass man natürlich auch seitens AEW daran interessiert ist, diesen Deal noch weiter auszubauen und zu gucken, was können wir dann noch anbieten innerhalb unseres Produkts, wie können wir das noch erweitern. Ich finde, Markus, das war so eine kleine Diskussion, die stoße ich jetzt ja gerade auch mal ganz kurz an. Auf dem Discord wurde darüber gesprochen, wie viel stärker auch Collision zuletzt geworden ist und auch gepusht worden ist, auch wie besser das Storytelling geworden ist, wie viel besser das Storytelling geworden ist, so heißt es, Olaf. Und man versucht stärker, Dynamite und Collision aneinander zu koppeln. Das finde ich auch ganz, 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 ganz wichtig. Und da kam mich auch die Frage auf, wieso klappt das denn auf einmal jetzt? Und ich habe einfach mal die Theorie in den Raum gestellt, ja, vielleicht einfach aufgrund von Druck von außen, dass Warner Bros. Discovery gesagt hat, hör mal, wir zahlen euch so viel mehr Geld, wir wollen keine A- und wir wollen keine B-Show haben, wir wollen zwei A-Shows haben und wir wollen, dass die beiden miteinander verknüpft sind und dass Zuschauer nicht nur Show A schauen können und Show B schauen dürfen, wollen, wenn sie Lust drauf haben, sondern dass man beides sehen kann. Ich halte das für einen legitimen Ansatz, dass man hier probiert, langfristig sowas wie bei Raw und SmackDown aufzubauen, wo du keine B-Show hast im Endeffekt. Wie siehst du das?
Ja, wobei sich SmackDown ein bisschen zur B-Show entwickelt im Vergleich zu Raw. Nein, ich sehe es auch so. Also in Wahrheit natürlich, dein Anspruch muss eigentlich sein, dass du zwei A-Shows hast. Was ich mir vorstellen kann, ist jetzt eine reine Theorie von mir, habe ich nirgends so gelesen. Im TV haben wir jetzt hinlänglich gesagt, kennen wir die Quoten, auf Max kennen wir sie nicht. Vielleicht hat sich auch ergeben auf WBT, dass man sagt, hey, wir sehen hier eigentlich, ich weiß es, ich sage jetzt irgendwas, weil es einfach eine Theorie ist, 80% der Leute, die Dynamite schauen auf Max, die gucken auch Collision in derselben Woche, vielleicht nicht live, aber zu irgendeinem Zeitpunkt on demand. Das heißt, wir sehen eigentlich, vielleicht es gibt eine größere Korrelation, vielleicht gerade eben bei der jüngeren Zielgruppe, auch eine Theorie von mir, die beides gucken. Im Fernsehen sehen wir das so nicht. Im Fernsehen sagen wir vielleicht, okay, Dynamite und Collision haben vielleicht sogar ein unterschiedliches Publikum. Collision vielleicht sogar mehr ein Casual-Publikum, die halt am Samstagabend irgendwie durchzeppen, vielleicht ein älteres Publikum. Und vielleicht hat man auch daraus diese Erkenntnis gezogen, dass man gesagt hat, Moment mal, wir haben hier Leute, die wollen beides. Und deswegen verknüpfen wir das mehr. Und ja, Collision letzte Woche war wahrscheinlich eine der stärksten Shows, seit es Collision gibt. Und ich finde, das ist auch auf jeden Fall der richtige Weg. Das musst du eigentlich auch machen. Und vor allem, wenn du eben bei der WWE hast ja fast noch diese, ja, doch getrennten Roster eigentlich im Großen und Ganzen. Bei AEW hast du das ja eigentlich nicht. Das heißt, es macht ja total viel Sinn, am Mittwoch eine Geschichte zu beginnen und die am Samstag weiter zu erzählen. Es ist auch die Frage, langfristig wird es dieser Samstagssendeplatz bleiben. Für mich persönlich würde es immer noch am meisten Sinn machen, Mittwoch Dynamite, Donnerstag Collision. Nicht nur aus Gründen der Kontinuität, weil dann kannst du wirklich sagen, dann kannst du nämlich wirklich hier den großen Cliffhanger-Engel auch am Mittwoch machen, wo du sagst, und morgen bei Collision geht's weiter. Produktionstechnisch, reisetechnisch, alles wahrscheinlich größerer Vorteil. Aber ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn.
Außer man veranstaltet in Australien.
Ja, dann wird's schwierig.
Nein, ich hab's da auch nie verstanden, weshalb man quasi drei Shows hat und die so aneinander vorbeilaufen lässt, weißt du? Das verstehe ich halt nicht. Und auch da wieder der Punkt, du hast es aus der positiven Warte gesehen, ich sehe es halt aus der negativen Warte. Vielleicht hat Warner Bros. Discovery auch gesehen, hier, guck mal, wir haben bei Dynamite lass es 600.000 bis 700.000 Zuschauer pro Woche sein, die regelmäßig einschalten. Wie kann es denn sein, dass wir bei Collision, sagen wir, die Hälfte nur haben? Ne? Vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Wo ist da das Problem? Wir setzen jetzt mehr Fokus auf Collision und versuchen, die Leute, die offensichtlich Dynamite gerne schauen, weil die Zielgruppe ist da. Wie schaffen wir es, die Leute, die da jede Woche einschalten, auch mit zu Collision rüberzukriegen? Das muss doch das Ziel sein.
Oder es hat sich auch einfach vielleicht ergeben, dass auf Collision einfach on demand, dass auf Max Collision jetzt einfach on demand viel, viel mehr nachgeguckt wird. Also wenn die jetzt sagen, im Fernsehen ja Samstagabend schwieriger Sendeplatz grundsätzlich, aber wir sehen eine große Anzahl regelmäßig, guckt das dann trotzdem on demand. Du darfst ja nicht vergessen, dass die Möglichkeit gab es ja in den USA bisher eigentlich nicht. Also wenn du es nicht sozusagen selbst aufgenommen hast oder irgendwie einen Online-DVR-Dienst hattest, und jetzt gibt es plötzlich die Möglichkeit, dass die Leute sagen, ach, Samstagabend bin ich zwar mit meinen Freunden aus, aber Sonntagnachmittags habe ich Zeit, da gucke ich mir gemütlich die 2 Stunden Collision an. Ja. Und das wird jetzt auch genutzt. Vielleicht hilft, also ja, um deinen Punkt aufzugreifen, vielleicht haben die gesagt, guck mal, die Leute schauen das ja, dann verknüpft das Zeug doch mal ein bisschen intensiver. Weil vielleicht hat man vorhin gesagt, okay, Collision ist mehr eine eigenständige Show, das gucken die Leute vielleicht Woche zu Woche. Da bringe ich gar nicht so viel aus Dynamite rein. Und jetzt erkennt man den Trend aber vielleicht besser.
Ja. Deswegen, das ist eine logische Entwicklung. Und finale Frage von mir, Markus. Vermisst du Rampage?
Nein. Also, es ist schwierig. Nein, ich vermisse nicht eine zusätzliche Stunde Wrestling, in der de facto eigentlich nichts passiert ist. Ich glaube, dass Rampage und auch die Dark-Formate nicht schlecht waren, um Leuten einfach mehr Ringzeit zu geben. Das heißt, ich glaube, dass nach wie vor, dass so eine B-Online-Streaming-Show nicht blöd ist, damit die Leute, vor allem gerade die jüngeren Leute, einfach Möglichkeit bekommen, mehr im Ring zu stehen. Wir sehen das teilweise bei Ring of Honor. Also als Produkt, das ich wöchentlich verfolgen muss, was ist dort passiert, fehlt es mir nicht. Aber ich glaube, ja, das ist auch bei der WWE natürlich ein Stück weit dadurch, dass du jetzt keine House-Shows mehr hast. Jetzt, wenn ich ein Beispiel nehme, gerade eine Harley Cameron zum Beispiel, die ja total over ist und die auch für die Zeit, die sie im Ring steht, gut ist, aber halt lange nicht dort, wo sie eigentlich sein müsste, langfristig, um auf dem Niveau zu performen, das wir gewohnt sind. Für die wäre es, glaube ich, viel wert, wenn die jede Woche zusätzlich zu ihren TV-Auftritten noch irgendwo 2 5-7-Minuten-Matches mit irgendeinem, sage ich mal, talentierten Indie-Talent oder auch mit irgendjemandem aus dem Stammroster einfach catchen könnte, um Raps zu sammeln und besser zu werden.
Ja. Vor Publikum, ganz wichtig, ne, um auch auszutesten, was funktioniert nicht, bin ich komplett bei dir. Das auf jeden Fall. Jetzt als TV-Zuschauer, ich habe mich nicht einmal gefragt, wo ist Rampage abgeblieben. Ich bin ganz ehrlich.
Ich sehe es tatsächlich gerne interner, wenn wir fürs Magazin vorbereiten, da haben wir eine Vorlage, wo wir ein bisschen Struktur drin haben und ich habe die immer noch nicht angepasst und habe da jede Woche noch Rampage drin und muss jede Woche hier sozusagen, wenn ich die Vorbereitung mache, muss ich hier Rampage herauslöschen und muss sagen, gibt's ja gar nicht mehr, ich sollte mal die Vorlage anpassen.
Das ist richtig, ja, das stimmt. Noch eine AEW-Frage vom Ultimate Warrior. Ist die vermeintliche Freiheit bei AEW ein Problem für das Produkt? Mit Freiheit meine ich das offene Moveset ohne Beschränkungen und Absprache mit anderen Matches, die Möglichkeit auch außerhalb von AEW etwas zu machen, wochenlange Abwesenheit. Das wird sicherlich mit AEW abgesprochen sein, aber es wirkt ab und zu, als wenn man sich so kastriert und die Storylines darunter leiden, weil Wrestler mehrere Wochen weg sind. Ja, Markus, wie siehst du das? Weil die manchmal hängen sie auch wirklich da mit der kreativen Führung ab, dass Leute mehrere Wochen weg sind. Das haben wir auch nicht vergessen.
Ja, also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, hat das schon Vorteile, dass das geht, wobei das geht jetzt bei der WWE auch schon leichter als vorher, allein dadurch, dass die Hausshows weggefallen sind. Also ich glaube, gerade für so Leute, hat man es jetzt zuletzt Samoa Joe, dass der einfach die Möglichkeit hat zu sagen, ich bin jetzt mal hier ein paar Monate weg, weil ich für eine Serie arbeite. Das macht natürlich für die Wrestler Sinn, dass die sagen, ich kann da, also wenn ich jetzt noch Ambitionen habe, was neben dem Wrestling zu machen, dann kann ich das vielleicht bei AEW leichter machen. Wo ich sehr dafür wäre, ist, dass die Agents oder die Leute, die mit den Wrestlern an Matches arbeiten, dass sich die tatsächlich mehr absprechen. Soweit ich weiß, gibt es ja auch keine Production Meetings bei AEW. Also das würde Sinn machen, wenn ich irgendwie sehe, okay, jetzt ist irgendwie das dritte Match in Folge, wo irgendwo Outside Interference mit mehr oder weniger dem gleichen Effekt passiert ist, dann wäre das nicht blöd. Also wenn es so eine sozusagen, und das muss nicht ein Tony Khan sein, bitte nicht, weil der hat genug zu tun. Aber Jimmy Jacobs hat ja letztlich in einem Interview gesagt, also er war sozusagen, sein Job war eigentlich hier so Storyline-Details zu koordinieren. Und ich glaube, so einen Veteranen-Wrestler, ich sag mal so ein, zwei, ich nenne sie jetzt mal Chef-Producer-Agents zu haben, die mit allen anderen Producern reden und sagt, okay, was sind eure Matches, was sind eure Finishes, was passiert im Match? Achtung, das haben wir dort auch schon. Das heißt, entweder ich lege ein Match zu Beginn und ein Match am Ende oder ich sag, variiert mal irgendwas an eurem Finish, damit das nicht genau gleich ist. Ich glaube, das ist gerade für ein TV-Produkt und damit tust du es auch nicht irgendwie überproduzieren, das Ganze. Aber das wäre, glaube ich, nicht dumm, sowas zu machen. Ich glaube, es ist auch grundsätzlich nicht dumm, ein Production-Meeting zu haben, damit mal alle Involvierten wissen, was passiert heute in der Sendung eigentlich im Detail. Das, glaube ich, ja. Ich meine, dass man das offene Moveset hat, da geht's, also den Wrestlern Möglichkeiten zu geben, Moves zu zeigen, die sie wollen, finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Es ist manchmal vielleicht nicht blöd, wenn jemand sagen würde, guck mal, der Spot hat ein unglaublich großes Risiko und was bringt er uns letztlich? Also was war das in dem Swerve Strickland Ricochet Match zum Beispiel, diese, was war das, ich glaube, Powerbomb auf der Guardrail.
Ja.
Also das Match wäre nicht schlechter gewesen, wenn man zum Beispiel so einen Spot nicht gehabt hätte. Also manchmal wäre es nicht schlecht, wenn jemand den Leuten sagen würde, guck mal, es ist cool, dass ihr das machen wollt, aber überlegt mal, ist das wirklich ein Spot für eine Weekly-TV-Sendung? Wollt ihr euch das nicht vielleicht irgendwie für den Pay-Per-View-Blow-Off aufheben, wenn es denn schon unbedingt sein muss?
Ja, auch, dass du bestimmte Aktionen nicht über geordnet oft innerhalb einer Show hast. Also wir hatten ja schon mal Pay-Per-Views, wo du gefühlt in jedem Match einen Piledriver zum Beispiel gesehen hast oder sonst irgendwas, ne? Da muss halt ein bisschen mehr Struktur rein. Die Leute müssen miteinander sprechen, damit auch die Zuschauer nicht ausbrennen. Ich finde das immer was ganz Wichtiges, ne? Weil das erste Mal, ich bleib mal bei dem Beispiel Piledriver, ne? Oder nimm Flips nach draußen oder irgendwelche anderen Aktionen. Ich habe immer den Canadian Destroyer genommen, ne? Aber beim ersten Mal ist sowas noch krass, beim zweiten Mal ist es noch cool, beim dritten Mal ist es nett, beim vierten Mal wird es dann schon langsam langweilig. Und je häufiger du es natürlich machst innerhalb einer Show, nicht zu vergessen, die Länge der Show, die eine AEW-Sendung, egal ob Pay-Per-View oder Weekly, eben auch mit sich bringt, das ist eben schon so, dass man da gucken muss, was zeigt man und wie koordiniert man das. Weil wenn du nur Highspots hast, dann ist auch irgendwann schwierig für den Zuschauer noch da emotional invested zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch was ganz Schwieriges. Deswegen, ich bin da durchaus dabei, dass die Wrestling-Philosophie hinter AEW auch Probleme mit sich bringt. Absolut. Aber letztlich ist auch das, was viele daran mögen. Zum Beispiel jetzt, auch wenn wir diesen Vergleich mit WWE natürlich jetzt mal ziehen wollen, Markus, die Produkte miteinander zu vergleichen, das ist ja inzwischen wie Tag und Nacht, weil es so unterschiedlich ist, weil es beides Wrestling ist, aber beides Wrestling so unterschiedlich miteinander, also unterschiedlich interpretiert eigentlich, oder?
Ja, absolut. Also das ist auch, ich meine, natürlich, wenn ich Wrestling jetzt als Kunstform betrachte, sage ich halt vielleicht, okay, das ist halt wie wenn ich zwei TV-Serien miteinander, ich meine, ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwie Fantasy mit einer Sitcom vergleichen, aber wenn ich hier zwei gut gemachte Dramas habe, also wenn ich zum Beispiel denke jetzt vor ein paar Jahren, weil die zufällig in der gleichen Woche, glaube ich, Finale hatten, ich nehme mal Breaking Bad und Dexter her, dann waren das beide für ihre Zeit gut gemachte Dramaserien, die ein bisschen ähnliche Elemente hatten, also ein bisschen Crime, ein bisschen Drama, ein bisschen sehr viel persönliche Entwicklung. Aber dann kann ich auch hergehen und kann sagen, okay, das eine ist die Serie, das andere ist die Serie, gucke ich vielleicht beides gern oder sage ich, die gefällt mir nicht. Und ich glaube, so muss man es halt sehen. Also ich darf jetzt hier nicht sagen, aber bei WWE ist das anders. Ja, ich kann auch sagen, dass das Finale von Dexter war um sehr viel mehr scheiße als das Finale von Breaking Bad, von den ursprünglichen Serien her. Persönliche Meinung. Aber ich kann trotzdem bei beiden sagen, das gucke ich gerne. Und ich kann vielleicht sagen, da gefällt mir der Schauspieler in der Rolle gut, dort gefällt mir der Schauspieler in der Rolle gut. Die Sendung war gut, die Folge war weniger gut. Und ich glaube, so muss man es eigentlich betrachten. Und man muss sich ein bisschen verabschieden von zu sagen, ja, aber bei WWE ist es so, also will ich auch, weil dann brauche ich ja kein AEW gucken, dann gucke ich halt mehr WWE.
Ja.
Also nicht so, dass mir die WWE nicht genug Content anbietet, dass ich da jetzt irgendwie sage, davon habe ich zu wenig und das muss ich jetzt mit AEW machen, aber ich möchte eigentlich, dass AEW genauso wie WWE ist, sondern ich sage halt, ist beides Wrestling, das eine holt mich vielleicht ab, das andere holt mich weniger ab oder ich habe vielleicht nicht die Zeit, beides zu gucken, ist ja auch okay. Aber ich glaube, man muss eher so auf dieser Schiene das Ganze sich irgendwie angucken.
Darfst halt nicht vergessen, dass es zwei verschiedene Produkte sind, zwei verschiedene Ansprüche und den Machern ist die Freiheit gegeben, dass sie Wrestling so interpretieren können, wie sie möchten. Ich gehe auch immer mit einem anderen Mindset an WWE-Shows ran, als ich an AEW-Shows rangehe. Weil AEW schaue ich halt eindeutig fürs Wrestling. Mit den Stories, aber da ist das ein bisschen nach hinten gerückt. Natürlich hast du auch die Gewalt mehr und weiter und so fort. Aber zum Beispiel WWE kann ich viel entspannter schauen, als ich das bei AEW, was bei AEW der Fall ist. Bei AEW muss ich viel, viel stärker am Ball bleiben, als bei WWE, weil viel, viel mehr passiert. Die Taktung ist viel, viel höher, als das bei WWE der Fall ist. WWE gönnt viel mehr Pausen, das ist manchmal auch ein Problem. Und wir kennen ja auch bei WWE diese Geschichte mit, wenn du was zeigst, mach's langsam. Und wenn du denkst, du bist langsam genug, dann mach's noch langsamer. Das ist ja wirklich die Devise dahinter. Und das ist auch manchmal was ich mir bei AEW wünsche, gerade wenn große Aktionen gezeigt werden. So, jetzt mach mal langsam und lass die Aktion mal wirken. Aber andere Ansatz und andere Entwicklung. Also von daher, ja, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, so kann man sagen. Es gibt kein perfektes Produkt. Es gibt letztlich immer nur das, was einem ganz subjektiv mehr zusagt oder eben nicht. Und ein paar Tweaks, sowohl bei WWE als auch bei AEW und jedem anderen Wrestling-Produkt sicherlich nicht verkehrt. Ich guck gerade, wir haben noch eine größere Frage vom Nischenliebhaber gehabt hier, nämlich welche Wrestler würdet ihr gerne mal in einem anderen Umfeld sehen? Nick Nemeth tat seinen Wechsel zu TNA beispielsweise richtig gut und auch Ricochet hat bei AEW interessante Facetten. Andererseits wirkt ein Penta bei WWE wie ausgewechselt. glaube, positiv in dem Sinne. Wer würde also noch davon profitieren, mal woanders hinzugehen? Ich würde beispielsweise sehr gerne mal The Miz in einem anderen Umfeld sehen. Egal ob TNA oder AEW oder ganz woanders, einfach mal zu sehen, ob er als Wrestler neue Impulse bekommen könnte. Vom AEW-Roster würde ich mir dagegen einfach mal jemanden wie Kenny Omega bei WWE sehen wollen, auch wenn es arg unwahrscheinlich ist. Aber ja, wen würdest du denn gerne mal woanders sehen, Markus?
Puh, schwierig. Also ich glaube, es tut jedem Wrestler ab und zu mal so einen Tapetenwechsel gut. Und wir haben ja den Vorteil mit WWE und AEW zumindest, dass du jetzt sagen kannst, ich gehe auch mal dort zur Konkurrenz und gehe davon aus, dass ich dort genauso viel oder besser verdiene. Also nicht mehr so, dass ich sage, WWE ist irgendwie die einzige Möglichkeit, wenn ich wirklich dick Kohle machen will im Wrestling. Da haben wir jetzt zumindest zwei Orte. Ich würde tatsächlich aus reinem Selbstzweck, weil ich die Matches gerne sehen würde, ich hätte gar nichts dagegen, mal einen Gunther bei AEW zu sehen, einfach weil es da viel, also teilweise Leute gibt, mit denen er früher gearbeitet hat, und dann würden wir wahrscheinlich, und er ist ja ein sehr, sehr schlauer Typ, also das ist ja auch gar nicht die Frage, der liefert natürlich dort, wo er ist, genau das ab, was dort bei dem Publikum gefragt ist, und ein Gunther bei AEW würde halt wahrscheinlich wieder diese Indie-Kracher raushauen, die wir halt aus seiner Topphase bei WXW, PWG, Progress etc. kennen. Der hat halt bei der WWE seinen Stil, der dort sehr gut funktioniert und der auch da, so wie es jetzt ist, sehr gut reinpasst.
Gunther gegen Will Ospreay, ja?
Ja, hatten wir ja schon. Wäre schon cool. Nein, ich würde zum Beispiel auch gerne mal einen Gunther gegen den Kenny Omega sehen oder Gunther gegen Hangman Page. Also da fallen mir jetzt aus dem Stand wahrscheinlich 20 Sachen ein. Aus dem gleichen Grund würde ich einen Gunther gerne noch mal ein Jahr lang bei New Japan zum Beispiel gerne sehen. Aber, also ich sag mal so, ich würde jeden guten Wrestler gerne mal in jedem anderen Umfeld sehen, einfach weil es so viele neue Leute gibt, mit denen der arbeiten kann. Speziell, dass ich jetzt sage, ich will zum Beispiel den Kenny Omega eigentlich gar nicht bei der WWE sehen, weil, ja, also seinem Körper wird es wahrscheinlich gut tun, weil er dort mit weniger verrückten Dingen wahrscheinlich auch durchkommen würde. Ich überlege jetzt, ob es irgendjemanden gibt, wo ich glaube, dass das wirklich einen echten Mehrwert hätte, wenn der, ja, ein Chad Gable zum Beispiel, würde ich auch gern mal außerhalb der WWE sehen, einfach weil der gute Matches abliefern kann, aber das fällt eigentlich wieder in die erste Antwort rein, mit guten Wrestlern in einem anderen Umfeld.
Ich würde auch mal gerne Randy Orton einfach mal gern woanders sehen. Also so, weil der quasi so ein WWE-Produkt ist, weißt du, will ich einfach mal sehen, so wie catcht der denn gegen Leute, die WWE das, nur von Ferne kennen, weißt du?
Das haben ja, ich glaube, Brian Alvarez hat das mal gesagt, er würde es super finden, wenn Randy Orton zu AEW kommt und dort quasi gezielt als Gimmick seinen langsamen WWE-Stil wrestelt, einfach um die Fans zu trollen. Nein, also generell natürlich das stimmt natürlich, diese WWE-Eigengewächse. Also ein John Cena zum Beispiel wäre jetzt natürlich nicht mehr, also jetzt.
Den sehen wir auf dem Mess bei TNA, oder? Der kämpft ja gegen Joe Henry.
Das wäre spannend, ja. Also da ich würde es Joe Henry wirklich gönnen, dass er das irgendwie hinbekommt.
Kennst du die Geschichte?
Match zu kriegen. Ich kenne die Geschichte mit dem Anruf.
Ja, ja, genau. Sollen wir es vielleicht ganz kurz erklären?
Ja, vielleicht. ja, ich verstehe den Insider. So, machen wir weiter.
Das war doch so, dass er mit einem Kumpel zu einem Meet and Greet mit zu John Cena gehen wollte eigentlich. Und dann konnte er aus irgendeinem Grund nicht. Und dann war sein Kumpel alleine da und hat dann zu John Cena gesagt, sag mal, hier, mein Kumpel Joe Henry, der sitzt zu Hause und der will auch Wrestler werden, er würde gerne mit dir sprechen. Und kannst du ihn mal anrufen? Und dann klingelt halt bei Joe Henry das Telefon. Und da war er irgendwie, was hatte ich, 15 oder sowas? Also ein Jugendlicher. So,
irgendwie relativ jung noch, ein Teenager.
Ja, und dann klingelt das Telefon und dann so, yo, here's your man John Cena. Und dann hat wohl John Cena sich 10 Minuten Zeit genommen während dieses Treffens und hat mit Joe Henry gesprochen und hat ihm auch irgendwie so Feedback gegeben auf die Ideen, die er so gehabt hat, natürlich, ne, als Möchtegern-Wrestler irgendwann mal, ne. Und da hat Joe Henry auch gesagt, so, das ist genau das, was ich mir dann als Vorbild genommen habe für so eine Anführerrolle in einem Locker-Room. Und das hat ihn zutiefst beeindruckt, dass John Cena sich da 10 Minuten Zeit für ihn genommen hat. Weil auch da, er hätte es nicht machen müssen in dem Augenblick, ne. Dann wäre halt einer gewesen, der hat das Meet and Greet verpasst. Aber dass John Cena sich da diese Zeit genommen hat, hat wohl Joe Henry auch geprägt in der Art und Weise, wie er mit anderen Menschen Backstage umgeht und ja, wie er dann auch seine Wrestling-Karriere quasi angegangen ist. Fand ich eine tolle Geschichte einfach, so.
Absolut, ja. Ich meine, weil Miss genannt wurde, das ist so ein WWE-Gewächs und das ist für mich ja der typische WWE-Wrestler. Ich meine, der hat sich auch noch nie verletzt, glaube ich. Also der macht halt seinen Stil, der macht voll, der ist voll auf dieser WWE-Linie, auch Medienprofi und so weiter. Also klar, den zum Beispiel mal in einem ganz anderen Umfeld, ganz extrem, AEW oder New Japan oder so zu sehen, wäre natürlich spannend. Ich meine, auf der anderen Seite, jetzt habe ich gesagt, Kenny Omega möchte ich nicht bei der WWE sehen, bleibe ich auch dabei, aber natürlich gerade so diese Leute, die sich als Top-Worker einen Namen gemacht haben, wie die Bucks, wie Kenny Omega, wie vielleicht auch Will Ospreay, natürlich die mal in so einem WWE-Umfeld zu sehen, einfach um zu schauen, mit welchen Storylines würde man die irgendwie versuchen, ja, overzubringen, jetzt nicht nur vom In-Ring-Talent, wäre natürlich nicht unspannend, sag ich mal.
Ich fände einen Hangman total spannend, ehrlich gesagt, weil der auch so eine Charaktertiefe mitbringt, so eine Art, also der ist auch einer von denen, die so, was die Mimik angeht, so viel transportieren kann. Ich glaube, dass der auch im WWE-Produkt sehr aufgeht.
Das schon, ja. Und was natürlich sehr spannend wäre, der war ja nur einmal kurz im Continental Classic und hat sich ja aktiv gegen, also er hat ein Angebot von der WWE gehabt, hat sich aktiv dagegen entschieden. Mich würde natürlich sehr interessieren, ob ein Zack Sabre Jr. in irgendeiner Form bei der WWE funktionieren könnte, nämlich mit seinem Stil. Das wäre spannend.
Das stimmt. Die Frauke hat noch gefragt, welche Chancen hätte ein Darby Allin, Orange Cassidy oder Jack Perry bei einem Wechsel zu WWE? Jetzt haben wir ja Ricky Starks drüben übrigens.
Genau, jetzt frisch bei NXT. Jetzt muss man wahrscheinlich vergleichen, 2019, als die zu AEW gekommen sind, hätte ich bei allen dreien gesagt, wahrscheinlich wenig bis keine. Mittlerweile hat sich das Produkt ja schon sehr verändert. Also erstens mal, jetzt hätten sie diesen Bonus, dass sie ja eigentlich alle drei, nennen wir sie mal AEW-Eigengewächse sind, die zumindest dort groß geworden sind. Das heißt, so wie es jetzt bisher bei den Leuten ist, die von AEW weggewechselt sind zur WWE, hat man denen natürlich alle Chancen gegeben und hat auch versucht, aktiv die groß darzustellen. Also zuletzt den Penta, Ricky Starks zumindest mal einen halbwegs prominenten Auftritt bekommen jetzt bei NXT. Das heißt, ich glaube, dass die nicht gleich mal irgendwie so in die, was soll ich da mit diesen kleinen, dünnen, jungen Rolle hineinfallen würden. Gerade ein Darby Allin könnte mir vorstellen, also ich glaube, den würde man natürlich massiv beschränken. Der könnte nicht mehr jeden Stunt machen, der ihm irgendwie einfällt. Oder sie würden wahrscheinlich irgendwie mit professionellen Stuntmans und Koordinatoren unterstützen. Also ich glaube, dass man den ein Stück weit beschneiden würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass man den halt so als der will irgendwie positionieren würde. Ich, bei allen dreien bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt wirklich in eine Top-Star-Rolle, zumindest im Main-Roster, kommen würden. Ich glaube, die wären alle drei auf ihre Art und Weise ganz interessant, aber ich bin mir nicht sicher, ob die, ich meine, wenn sie die gleiche Kohle verdienen können und es ausprobieren wollen, bitte macht's das. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich wahnsinnig gut langfristig funktionieren würden. Jack Perry vielleicht noch am ehesten, weil Darby Allin und Orange Cassidy, die haben ja doch eher so ein bisschen ihr Typecasting-Gimmick. Jack Perry könnte, glaube ich, am Mikro gut abliefern. Weiß ich aber auch nicht hundertprozentig, ob ich den bei der WWE in einer Top-Rolle sehen würde.
Es ist schwierig, ne? Ich hätte auch gedacht, so Jack Perry vielleicht am Mikro am stärksten. Zugleich finde ich natürlich die Charaktere mit Darby Allin und Orange Cassidy so unique, dass man die sehr, sehr gut präsentieren könnte. Ich könnte mir gerade einen Darby Allin vorstellen, weil der sticht ja heraus. Nicht nur, weil er einfach klein und schmächtig ist, aber eben, weil er eben auch diese mit dem Facepaint, mit dem Entrance, mit dem Skateboarden, der bringt schon eine gewisse Aura mit, die es heutzutage braucht. Und wenn ich mir da überlege, was WWE da auch mit dem Production Value auf die Beine stellen könnte, das fände ich schon beeindruckend. Bei Jack Perry bin ich mir momentan nicht sicher. Ich bin mir, also wo wir noch vor Jahren gesagt haben, Mensch, der muss einer der nächsten großen Stars werden. Ich tue mich gerade schwer mit dem Jack Perry-Charakter und auch insgesamt auch mit seinen Matches. Also es ist alles,
ja, der ist auch, also ich habe auch das Gefühl, das ist so die AEW-Start-Stop-Geschichte irgendwie mit Jack Perry. Jetzt hat er zuletzt, gut, das war mir so ein New Japan-Engel, da haben wir so ein bisschen Dissens mit den Young Bucks gesehen. Gut, jetzt sind die Young Bucks ja gerade nicht da bei AEW, aber da war es so ein bisschen, okay, der ist nicht mehr ganz so happy in dieser Gruppe vielleicht. Aber irgendwie die Bugs sind nicht da und ich kann mich jetzt auch gar nicht erinnern, wann ich Jack Perry das letzte Mal aktiv wahrgenommen habe, seit er da seinen Titel verloren hat. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, aus dem könnte man auch mehr machen, als man derzeit tut. Weil vielleicht sieht er das irgendwann so und sagt, ich versuch's mal bei WWE. Weiß ich nicht. Gucken wir mal.
Ich glaube, man wird den auch nehmen, ne? Also, man hat auch einen Lexus King genommen, hallo? Und obwohl der die schlimmste Frisur der Welt hat und schlimmste. Ich weiß gar nicht, ist das schon ein Facepaint oder ist das ein Backenpaint? Ich weiß es nicht. Nein. Aber ich glaube, man würde alle drei nehmen und würde dann gucken, was man mit denen erarbeiten. Ja, wie gesagt, die haben alle was Uniques und alle was Besonderes in der einen oder anderen Richtung und mal gucken, wo man da hingehen würde. So, Markus, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam auf die Schlussgerade. Wir haben noch so ein paar schnelle, fixe Fragen, die wir hier so abfrühstücken können. Und das sind sehr oft Fragen, die fangen an mit, wie findet ihr zum Beispiel? Der D-Rex hat gefragt, wie würdet ihr oder was würdet ihr von Gunther als Tweener halten? Meiner Meinung nach passt es super zu seiner respektvollen Sportlerart. Die Handshakes nach guten Matches, das Eingestehen, dass Cody in dem Moment der bessere Mann gewesen ist. Ja, hier, dein Landsmann als Tweener und nicht als purer Heel.
Ja, ich sehe den eigentlich schon seit mindestens einem halben, dreiviertel Jahr als Tweener. Also der ist ja genau das, was er jetzt angesprochen hat, der Fragensteller. Also es gibt schon diesen respektvollen Handshake. Es gibt teilweise dieses Ludwig Kaiser soll sich nicht einmischen. Und ja, jetzt mit Uso ist das natürlich auch so ein bisschen eine Story. Natürlich ist er hier klar in dieser Storyline der Heel, aber geht schon eher in die Richtung, hey, ich habe dich jetzt schon so oft besiegt, was willst du eigentlich noch von mir? Ich glaube, das letzte Mal, dass er so wirklich als Heel dargestellt wurde, war jetzt hier die Geschichte mit Damian Priest, den er halt da persönlich sehr angegriffen hat von seinem Background und seiner History her. Also ich sehe Gunther zumindest lang, nicht langfristig, aber zumindest in nächster Zeit, vielleicht auch nachdem er den Titel möglicherweise verliert bei WrestleMania, sehe ich den eher mal so ein bisschen eher in der Babyface-Rolle, weil er dann einfach wieder mit doch anderen Leuten arbeiten kann. Aber von dem, wie der Charakter jetzt dargestellt wird, sehe ich den gar nicht so als abgrundtief bösen Heel.
Nee, ist er auch nicht. Also, finde ich halt auch nicht. Also, der ist jetzt kein Schurke, so in dem Sinne, ne? Aber der ist halt jemand, der ist eher sowas wie Thanos, finde ich. Der hat eine Idee dahinter, was er gern wäre, und der hat ein Motiv dahinter, warum er so agiert, wie er es tut. Und ist aber dann gleichzeitig jemand, der dann auch so ein ehrbarer Charakter irgendwie noch im Hintergrund ist, aber trotzdem halt eben sehr hart und da eben auch keine Freunde kennt. Das muss man halt eben auch sagen. Deswegen, Tweener, ich weiß gar nicht, ob man dir so unbedingt in eine Schublade stecken muss, weil wir sehen ja, du hast es gerade schon bei Seth Rollins angesprochen und auch bei einigen anderen Figuren, dass da ja sehr starke Grautöne drin sind. Und Tweener ist ja genau das, ne, im Endeffekt. Und genau. Ich glaube, dass es so eine komische Schublade ist und die vielleicht dann auch Möglichkeiten, ja, auslässt sozusagen, wenn man ihn in so eine Tweener-Schublade steckt.
Ja, und vor allem, er ist ja auch nicht so wie ein typischer Heel, dass er jetzt irgendwie Ausreden sucht, ich habe verloren, aber nur weil, sondern genau das eben. Es ist im Eingeständnis, ja, der war in dem Moment der Bessere, aber beim nächsten Mal werde ich dafür sorgen, dass ich der Bessere bin. Also, ja. Ja.
Der Thomas, der Zweite, fragt noch, wie stehen eigentlich die Chancen, Tekla mal bei AEW, TNA oder WWE zu sehen?
Ja, Österreich-Streak geht weiter.
Ja.
Ja, ich hoffe gut. Also wir haben sie ja schon so ein bisschen im Umfeld zumindest gesehen von Ring of Honor zuletzt. Ich habe ja auch damals im Interview mit ihr gesprochen. Also sie wäre ja auch nicht abgeneigt, in den USA zu wresteln. Ist ja auch mit Julia gut befreundet. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr Vertrag bei Stardom noch läuft und wie sehr sie langfristig in Japan bleiben möchte. Kann ich sie aber mal fragen. Wollte mich eh mal auch wieder melden bei ihr. Also ich hoffe persönlich und auch für sie, wenn sie das möchte, ich glaube, sie wird bei allen drei Promotions reinpassen. Sie hat ja übrigens auch mal gesagt, Mexiko wird sich interessieren. Das ist, glaube ich, sie spricht auch Spanisch. Also ist, glaube ich, einer der wenigen Wrestler, die sowohl Deutsch, Englisch, Spanisch als auch Japanisch sprechen. Das heißt, die wäre eigentlich überall gut aufgehoben. AEW wird mich persönlich natürlich freuen, weil sie dann teilweise in Japan weiterhin auftreten könnte, weil diese Mexiko-Route zumindest offen wäre. Aber ich kann sie mir auch sehr gut bei NXT und letztlich auch im Main Roster vorstellen. Also ich glaube, wenn sie möchte, sollte zumindest die Möglichkeit da sein mittlerweile.
Ja, und ich würde es mir auch wünschen. Es ist auch eine tolle Wrestlerin. Die hat einen besonderen Look, eine besondere Ausstrahlung auch. Und auf jeden Fall jemand,
absolut, ja.
Die kann ich mir problemlos bei AEW und WWE vorstellen. Also von daher gucken wir mal. Der Chris89 hat noch gefragt, bleiben wir bei Damenwrestling. Angenommen, man legt die aktuellen Women's Roster von NXT und AEW zusammen, dann wird es ganz schön voller Lockerroom werden, sage ich mal. Würde sich eine reine weibliche Wrestling-Promotion dauerhaft, global und erfolgreich vermarkten lassen oder stehen Wrestlerinnen im Mainstream immer noch sehr im Schatten der Männer? Wird das funktionieren als so eine übergeordnete große Women's Wrestling-Promotion, Markus?
ich weiß nicht, die Frage ist, unter welchen, also Wrestling ist halt doch sehr stark die Marke und nicht nur das Produkt. Also, und Wrestling zumindest, ja, in den letzten, ich sag mal, ja, selbst noch in dieser Divas-Phase von der WWE, hat sich ja eigentlich als gemischtes Produkt etabliert. Also die Leute erwarten ja eigentlich, also natürlich haben wir primär schon noch die Männer-Matches, aber ich erwarte mir ja eigentlich, dass es Frauen gibt. Also diese strikte Trennung haben wir eigentlich fast nur noch in Japan, wo ja Frauen liegen, funktionieren, aber die funktionieren halt aus historischen Gründen dort. Erstens mal gab es das nie anders und die hatten halt wirklich einen Hype in den 70er und 80er Jahren. Also ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt hier, ich sag mal die WWE, weil ich glaube nicht, dass AEW einen eigenen Frauenbrand wirklich promoten würde als eigenständige Liga. Wenn jetzt hier TKO zum Beispiel sagt, wir machen jetzt hier streng getrenntes Frauenwrestling und neben WWE und UFC und so weiter, gibt's jetzt auch noch unseren Frauenwrestling-Brand. Ja, wahrscheinlich findet sich irgendwo ein Abnehmer, sei es Netflix und oder Co., die halt sagen, da zahlen wir explizit Geld dafür. Das ist ja auch die Frage. Also nicht, wird das funktionieren, würden sich die Leute das angucken, sondern finde ich auf Medienrechte-Ebene irgendjemanden, der sagt, dafür zahle ich auch Geld, weil ich glaube, dass die Leute sich das angucken würden. Mit dem richtigen Branding, mit der richtigen Maschinerie dahinter, wahrscheinlich ja, aber ich wüsste nicht, warum man es machen sollte, außerhalb von Japan.
Ich sehe es nicht. Ich bin ganz böse. Ich sehe es nicht, dass man neben Promotions wie WWE und AEW mit den anderen Produkten noch eine Art große Marke als Konkurrenzprodukt, was aber nur auf Frauen basiert, an den Start bringt.
Also du müsstest es dann auch komplett bei WWE und AEW und NXT rausnehmen. Du musst sagen, hier gibt es nur noch Männerkämpfe, hier gibt es nur noch die Frauenkämpfe. Aber ich wüsste nicht, warum.
Nee, das ist halt eben das Problem. Also ich schaue mir lieber noch eine gemischte Card an, wo ich alles habe, anstatt dass ich, warum muss man das denn immer trennen? Das ist halt so, du kannst auch das, also was ich mir wünschen würde, ist bei AEW noch stärkerer Fokus auf das Frauenwrestling, bei WWE auch im Main-Roster noch stärkerer Fokus auf das Frauenwrestling, dass wir wirklich einen 50-50 haben, ne? Oder halt eben ein 60-40, wenn je nachdem, was die Storylines hergeben.
Na, bei NXT geht es ja in die Richtung. Also genau, NXT hat ja wirklich sehr, sehr viele Frauen. Nein, und also wenn ich es mir historisch angucke, in den USA, wir haben Women of Wrestling, läuft, glaube ich, immer noch jede Woche im Syndicated TV. Da redet kein Mensch darüber, interessiert niemanden. Wir hatten es historisch in den 80ern, wir hatten da LPWA, wir hatten natürlich Glow, wir hatten im Indie-Bereich Shimmer, wir haben, glaube ich, immer noch Shine. Also das gibt's ja grundsätzlich, aber das funktioniert halt auch in England. Wir haben Eve, die Top-Frauen von England haben. Und ja, die sind in London einmal im Monat als Show erfolgreich und funktioniert, aber halt im sehr kleinen Rahmen. Also du müsstest komplett das Frauenwrestling rausnehmen, als eigenen Brand etablieren, der dann aber allein für sich sicherlich schwächer wäre als der etablierte Brand. Also keine Ahnung, warum man das wollen würde.
Ja, klar, mit sowas Neuem, aber es ist ja auch sehr hypothetisch, ne? Wenn man NXT und AEW zusammenschmeißen würde, was nie passieren wird. Ich glaube trotzdem nicht, dass das neben den bestehenden Produkten Erfolg hat.
Auch wenn ich jetzt sage, ich nehme hier WWE, NXT und TNA Frauenroster von mir aus und werf meinetwegen sogar noch international die Frauen von Marigold dazu, auf die man ja Zugriff hat, theoretisch. Selbst dann glaube ich nicht, dass das irgendwie besser funktionieren würde als das, was man jetzt macht.
Ja. Noch drei kurze Fragen machen wir jetzt, Markus. Ich will jetzt kurze Antworten haben. Wie findet ihr die bisherigen Auftritte von Zarya, fragt der Jona. Hattet ihr euch mehr erwartet? Was erhofft ihr euch für die Zukunft?
Na, finde ich gut. Ich hätte mir gar nichts erwartet, weil ich die vorher nur vom Namen kannte. Ja, die hat man mit einem guten Hype reingebracht. Ich erhoffe mir, dass die auf dem Niveau, das in NXT mittlerweile herrscht, gut performen kann und dass sie irgendwann noch in den Main-Roster rutscht.
Ja.
Und dass sie vielleicht mal in Australien auf einer Show sein darf. Ansonsten erwarte ich mir jetzt nichts Spezielles.
Ich habe nach dem anfänglichen Push erstmal gedacht, dass das so ein Raketenrucksack-Ding wird. Hat man jetzt ein bisschen wieder abgebremst, finde ich aber nicht verkehrt. Die soll sich einfach da jetzt entwickeln und gucken. Die hat einen einzigartigen Look auf jeden Fall. Die bringt was anderes in die Promotion mit rein. Und ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass die dann eben als weiterer Farbtupfer in das Roster kommt. Hat natürlich jetzt auch Konkurrenz bekommen mit so einem Powerhouse wie Jordynne Grace mit dabei. Das heißt, da wird auch langsam die Luft ein bisschen dünner. Der Tangaluga hat noch gefragt, warum war Randy Orton nie the guy?
Oh, weil es John Cena zur gleichen Zeit gab.
Vollkommen richtig, das ist genau meine Antwort. Ich hätte auch gesagt, zwei Worte, John Cena, ganz einfach, weil Randy Orton immer John Cena vor der Flinte gehabt hat, ganz genau. Dann haben wir noch so zwei, drei persönliche Fragen, nämlich der Tobson fragt, habt ihr irgendwelche Wrestling-Memorables, also irgendwelche Autogramme oder sonst irgendwas, Markus?
Also ich bin nicht so, ich bin weder der große Fotomacher noch der große Autogrammjäger. Ich habe tatsächlich, das freut mich halt, weil es mein Landsmann ist und weil ich den toll finde, ich habe hier noch eine original verpackte, signierte Figur von Walter, also von Gunther. Und ich durfte ja für die, es gab vor ein paar Jahren ein österreichisches Wrestling-Magazin namens Indigoschen, das tatsächlich hier als Magazin gab. Da durfte ich auch eine Story schreiben, das ist die Cover-Story geworden, auch über Gunther. Auch das habe ich original signiert. Das hat für mich ein bisschen den, und ich habe auch noch ein Ringkampf, Autogrammkarte mit allen vielen Unterschriften. Also das ist mehr so dieser Bezug, den ich halt habe zum besten, größten österreichischen Wrestler, den ich halt auch persönlich kennenlernen durfte und den ich sehr, sehr gern mag. Da freue ich mich ab und zu. Ich habe auch noch von Robert Dreisger ein paar original unterschriebene Sachen. Da freue ich mich halt, dass ich die habe, weil ich die Leute gern mochte. Die haben so ein bisschen einen, sag ich mal, sentimentalen Wert, aber ja, bin sonst nicht der große Jäger und Sammler, was das angeht. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal meine WWF-Hasbro-Figurensammlung wieder komplettieren kann.
Geht mir ähnlich. Also ich habe keine Autogramme. Ich hatte mal ein ECW-Shirt, was von Jerry Lynn unterschrieben gewesen ist. Ich habe mal eine WrestleMania 30 DVD von Bryan Danielson unterschreiben lassen. Die habe ich an euch damals verlost, wollte ich nur mal ganz kurz so erwähnt haben, ne? Aber ich bin nicht so der Autogramm-Mensch tatsächlich.
Ich habe auch noch eine Vince McMahon-DVD, die aber Plot-Twist nicht von Vince McMahon unterschrieben ist, sondern die habe ich mal bei einem Contest von der Brian and Vinny Show bekommen. Und da tatsächlich die Granny, also die Oma von Brian Alvarez, habe ich dann gebeten. Damals, weil die hat das verschickt und ich habe gesagt, ich hätte gern ein Autogramm von ihr. Also vielleicht wird das meine Altersvorsorge, die Vince McMahon-DVD mit Granny-Unterschrift.
Warum nicht?
Das ist wahrscheinlich das bizarrste Wrestling, das ich besitze.
Ich bin mir da ganz sicher, ja. Dann wird von Marc noch gefragt, wie steht ihr zu den WWE Legends Elite Actionfiguren von Mattel? Habt ihr welche und wie findet ihr sie? Ich kann sagen, ich habe keine. Ich finde die sehr schön. Ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll.
Ich habe auch keine. Ich finde, also gerade diese Elite und Special-Figuren, die es da gibt, ich finde die cool. Wirklich schön gearbeitet. Ich versuche mich so ein bisschen auf meine Retro-Sammlung zu beschränken und selbst da habe ich von den Mattel-Figuren nur ein paar. Also ich würde sie gerne sammeln, aber ich würde daheim wahrscheinlich Probleme kriegen, wenn ich Tausende von Euro im Jahr für Figuren ausgeben würde. Und mein Problem ist, ich bin da so ein Komplettist. Wenn ich damit irgendeiner Serie anfange, dann möchte ich ja gern alles haben und das artet dann. Ja. Aus. Also deswegen habe ich das nicht.
Die sind halt auch einfach schweineteuer. Das war auch das, was mich tatsächlich immer wieder abgeschreckt hat. Aber ich war zuletzt auch sehr oft auf, wie heißt das, Ringside Collectibles? Ringside Collections, ja. Irgendwas? Und habe da geguckt und dachte, das ist ja cool, das ist ja cool. Und dann guckst du halt auf den Preis und denkst so, schon viel Geld, ne? Und dann habe ich es dann doch sein gelassen. Weil, der Ultimate Warrior hat mich auch gefragt, weil Olaf die damaligen Spiele erwähnt hat. Was ist das älteste Spiel, was ihr noch mehr oder weniger regelmäßig spielt, Markus? Letzte Frage.
Ich spiele generell wenig. Ich habe jetzt ein bisschen begonnen mit meinem Sohn. Ich habe so einen kleinen PC und auch so einen kleinen günstigen China-Beamer mir jetzt besorgt. Und jetzt spiele ich manchmal so ein bisschen alte Retro-Spiele, so Zeitalter NES, Super NES, Mega Drive, Saturn, Neo Geo. Da waren aber, glaube ich, tatsächlich noch keine Wrestling-Spiele dabei. Was es gibt, was ich aber auch bisher noch nicht so intensiv gezockt habe, ist, ich bin ja kein, also ich hatte keinen N64, somit habe ich nie No Mercy damals gespielt. Es gibt aber einen Port oder einen Hack, der nennt sich WWE Legends 64, wo man No Mercy portiert hat, nämlich nicht mit aktuellen Talent, sondern sozusagen mit der Hochphase der 80er und frühen 90ern. Das habe ich mal ein bisschen angespielt, das war ganz cool. Das möchte ich mir mal gern wieder in der aktuellen Fassung ein bisschen näher anschauen und dann komme ich vielleicht auch hinter denen, warum alle sagen, No Mercy war das coolste Spiel damals, aber
spiel doch einfach AEW Fight Forever, das ist doch wie No Mercy damals.
Ja, na, das habe ich auch rumliegen, aber ich glaube, ich habe es zweimal angespielt. Das hat bei mir aber gar nichts damit zu tun, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie alles schlecht oder so, sondern schlicht an, ich habe zu wenig Zeit und Interesse am Zocken, als dass ich das im großen Stil betreiben wird.
Ich werde es nie vergessen, was wir für einen Backlash bekommen haben von vielen, als wir gesagt haben, AW Fight Forever ist nicht so geil. Und dann irgendwann alle so, ah, ist schon nicht so geil. Nein, also man muss sagen, ältere Spiele habe ich tatsächlich relativ wenig Zeit zu, weil ich ja sehr oft die neueren Spiele testen und spielen muss und darf. Was ich jetzt demnächst wieder spielen werde, ist das erste Deus Ex. Da freue ich mich schon drauf. Da habe ich auch Lust drauf. Und was ich zuletzt auch noch mal zu Gemüte geführt habe, waren das erste Command & Conquer, was ich noch mal gespielt habe, weil ich Tempest Rising Bericht drüber geschrieben habe. Und da habe ich noch mal in Command & Conquer reingeschaut. Und Theme Park habe ich gern gespielt. Also eher so die Strategiesachen, so Wrestling-Sachen spiele also, ich eigentlich gar nicht.
Ja, also wenn ich mit meinem Sohn jetzt, weil natürlich, der hat jetzt auch nicht, also erstens mal bin ich kein wahnsinnig guter Spieler und der hat jetzt auch nicht so die Geduld, dann sind es halt meistens so alte Jump'n'Runs und jetzt
ja.
Natürlich so, also wenn ihr jetzt irgendwelche Disney-Figuren kennt, jetzt haben wir natürlich so die alten Chip und Chap und Mickey Mouse und DuckTales und solche Dinge, aber da spielen wir halt ein, zwei Level, dann scheitere ich irgendwann und dann machen wir irgendwas anderes.
Ja, da sind auch das ist die Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen höher bei den alten
das
Sachen.
Ist tatsächlich, also die waren doch darauf ausgelegt, dass du da lange Spielspaß hast. Wobei, was ich cool fand, was ich vielleicht ein bisschen, wenn ich Zeit finde, selber mal spielen werde, wieder die Mega Man X-Reihe, wobei das könnte ich ja auch alles auf der Switch im Prinzip spielen mit den Collections, die es jetzt gibt. Aber also ich muss sagen, die Mega Man-Spiele sind tatsächlich die sich auch im Laufe der Jahre, die wenig von ihrem Charme und von der Spielbarkeit verloren haben.
Okay. Ja, Markus, aber dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle durch. Wir haben nicht alle Fragen durchbekommen, aber wir haben die markiert, die wir noch nicht beantwortet haben. Da werden wir einige dann noch in Zukunft beantworten. Das sind dann so die zeitloseren Fragen. Aber ich glaube, A, haben wir überzogen und B, war es auch wieder ein wunderschöner Podcast hier, oder?
Absolut, ja.
Ja, es war wieder mal schön, eure Fragen zu beantworten. Dankeschön für euren Input an der Stelle. Natürlich Fragen gerne an fragen@headlock.de oder auch einfach unter dem Hashtag AskHeadlock bei uns auf dem Discord. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche gibt es vor allem auch für Supporter natürlich das geballte Programm. Wir haben da natürlich die Review zu AW Grand Slam Brisbane. Das wollen Markus und David machen. Wir werden auch NXT Vengeance Day natürlich haben, was jetzt am Wochenende auch ist oder gewesen ist, wenn ihr das hier hört. Und wir haben natürlich auch das Magazin noch am Start. Also nächste Woche sehr, sehr viel, wenn ihr den aktuellen Content mögt, auf unseren entsprechenden Kanälen auf Steady, bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften und natürlich auf Patreon. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier zum Wochenend-Podcast. Den gibt's auch noch. Thema erfahrt ihr dann noch. Wir überlegen noch. Und ich sage an der Stelle, bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.